Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu diesem Politik-Podcast. Man hat es eben auch schon ganz laut und deutlich gehört. Hier sind Menschen, hier sind sehr viele Menschen und darüber freuen wir uns sehr, denn dieser Politik-Podcast, die Folge 317, ist eine Premiere. Es ist die erste Station unserer Politik-Podcast Deutschland-Tour, die uns in den Norden des Landes geführt hat. Und die Menschen, die ihr gerade gehört habt, sitzen in einem wunderschönen Vorlesungssaal in der Uni Greifswald. Der Saal ist voll. Ich sehe viele Menschen, ganz wenige Plätze irgendwie hier und dort. Da müsste man sich aber ziemlich durchquetschen. Wir haben volles Haus. Das freut uns sehr für diese Premiere. Folge 317 werden wir eine große Frage diskutieren bei dieser Deutschland-Tour. Wir werden uns Gedanken darüber machen, wie Deutschlands Gasversorgung der Zukunft eigentlich aussehen kann. Und wir haben gerade schon ein bisschen diskutiert im Vorfeld, hat jemand die sehr kluge Frage gestellt. Sag mal, es ist doch eigentlich völlig paradox. Zukunft und Gas, wie geht das überhaupt zusammen? Wir wollen doch eigentlich weg von dem Zeug. So, ich finde, das ist eine völlig berechtigte Frage und das wird uns genau durch die nächsten 60 Minuten begleiten. Ich würde gerne kurz unser Podcast-Team für heute vorstellen. Es ist nämlich eine Tour des Klimateams des Deutschlandfunk Hauptstadtstudios. Mit dabei ist Ann-Kathrin Büsker. Sie ist bei uns im Hauptstadtstudio zuständig für die Themen Umweltpolitik, Klimaschutzpolitik, Energiepolitik, Landwirtschaft, was sonst irgendwie hinten runterfällt, aber ich finde wirklich wichtig ist. Und sie schaut sich die FDP an. Hi, Ann-Kathrin.
Hallo, und ich raune von der Seite kurz rein. Wasserstoff.
Natürlich. Ich habe eigentlich eine kurze Wette mit mir laufen gehabt, bis der Erste dieses Wort sagt, aber dass es so schnell kommt, gut.
Jetzt musst du mir später einen ausgeben.
Das mache ich gern. So, Jörg Münchenberg gibt mir vielleicht nachher auch noch einen aus. Er ist auch dabei, ist auch Teil unseres Klimateams im Hauptstadtstudio, ist zuständig für die Finanzpolitik, also das Haus von FDP-Finanzminister Christian Lindner, aber auch die Wirtschaftspolitik und damit für den grünen Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck. Herzlich willkommen, Jörg. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Ich bin der Quotenmann heute.
So, und dann ist Silke Hasselmann noch dabei, unsere Kollegin, die das Regionale im Blick hat. Silke Hasselmann war vor wenigen Folgen, es ist gar nicht lange her, warst du schon mal zu Gast im Politik-Podcast, was uns sehr gefreut hat. Silke Hasselmann ist Landeskorrespondentin für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, sitzt normalerweise in der Landeshauptstadt Schwerin und hat ein ziemlich genaues Auge auf alles, was hier rund um das Thema LNG, Mukran, Rügen, Lubmin, das sind die Stichworte, sich abspielt, ja. Mein Name ist Nadine Lindner. Ich bin auch Teil des Klimateams. Ich bin schwerpunktmäßig zuständig für die Verkehrspolitik, wo es auch viel Klimaschutzaspekte gibt. Und ich schaue mir in der Vertiefung an, was die AfD eigentlich die ganze Zeit so macht. Ja. Herzlich willkommen an die Runde. Schön, dass ihr da seid. Ich hatte es eben schon mal gesagt, wir sind mittendrin. Wir waren nämlich auch heute, bevor wir hierher gekommen sind nach Greifswald, haben wir einen kleinen Ausflug gemacht, waren wir in Lubmin, das ist gar nicht weit weg, das sind so 20 Minuten mit dem Auto und haben uns dort, ich würde sagen, die Vergangenheit und die Zukunft der Energieversorgung angeschaut, die da auf ganz wenigen Quadratmetern zusammenliegen. Wir haben uns den Rückbau des Atomkraftwerks Lubmin angeschaut, das war wirklich interessant, sind da 2 Stunden lang durch Gänge geklettert, haben uns verschiedene Verdichter, Turbinen, Wärmetauscher etc. angeschaut. Und ich muss sagen, ich war extrem beeindruckt davon, was für ein Aufwand das eigentlich ist, so ein Rückbau. Und dann sind wir noch ein paar Meter weitergefahren und haben uns die Neptun angeschaut, ein LNG-Versorgungsschiff, wo wir mitten in der Debatte sind, Silke. Gestern gab es die Entscheidung, die für Rügen, quasi die Nachbarinsel, große Bedeutung haben wird. Da wird nämlich der Hafen Mukran in das LNG-Beschleunigungsgesetz aufgenommen. Beschreib doch mal, du warst ja viel unterwegs auf Rügen. Wie ist denn da so die Stimmung gerade und was glaubst du, wie diese aktuelle Änderung da sich auswirken wird?
Also die Insel Rügen wird bewohnt von ungefähr 63.000 Menschen und hat natürlich das Jahr über sehr viele Touristen, vor allem in der Sommerzeit sind das nochmal sehr, sehr viel Menschen mehr. Und der Tourismus ist die Ist das einträglichste und einige Leute dort sagen im Grunde genommen sogar das einzige, was wir an Wirtschaft haben und wovon die Insel lebt. Dann gibt es in der Tat diesen Industrie, früheren Fährhafen Mokran bei Sassnitz. Da passiert natürlich auch einiges, aber ansonsten gibt es so an Industrie, Gewerbe, Wertschöpfung nicht sehr viel mehr. Und die Entscheidung, die in Berlin getroffen worden ist, zumindest mal im Kabinett, also das geht ja noch durch den Bundestag, wenn ich richtig informiert bin, muss ja noch zustimmen, ob das LNG-Beschleunigungsgesetz um den Standort Mokran erweitert werden soll und kann. Aber zumindest im Kabinett ist der Beschluss gefallen. Und das gefällt, wie Sie hier in Greifswald wahrscheinlich auch ganz gut wissen, natürlich längst nicht allen Rüganern wirklich gut. Es hat in der Vergangenheit sehr viel Protest gegeben. Der hat sich am Anfang vor allem auf einen Standort bezogen, der zunächst mal ins Auge gefasst worden war, nämlich ein Doppelflüssiggasterminal aufzuziehen, ungefähr 5 Kilometer vor der Südostküste von Rügen, genauer gesagt vor der Seebrücke von Sellin. Und wie das aussehen könnte, kann man sich heute schon ungefähr vorstellen, sich ungefähr ein Bild machen. Weil wenn man nach Sellin fährt, zur Brücke geht und auf die See hinausschaut, da sieht man schon zumindest einen Tanker, gut 300 Meter lang. Und von diesen Dingern würden bei so einem Doppelterminal bis zu 4 liegen können und dann nochmal bis zu 4 Regasifizierungseinheiten genauso lang. Und alles noch ein bisschen dichter dran an der Küste. Haben ganz viele Leute gesagt, wollen wir nicht, machen wir nicht. Die Landesregierung hier in Mecklenburg-Vorpommern hat sich auch dagegen ausgesprochen und hat gesagt, lieber Bund, sucht und findet bitte eine Alternative. Und was die ist jetzt im Mokran gefunden worden.
Interessieren würde, da würde ich gerne mal reingehen. Nun war ja Bundeskanzler und auch der Wirtschaftsminister waren ja vor 3 Wochen schon mal auf Rügen, haben mit den Leuten geredet. Jetzt, der Habeck war jetzt auch noch mal am Freitag, glaube ich, da. Da würde mich mal interessieren, wie hast du das erlebt? Ich meine, sie haben sich ja trotzdem gestellt, das war ja dann hinter verschlossenen Türen, hat man mit den Bürgerinnen und Bürgern auch geredet. Also man hat ja schon auch den Dialog gesucht, wohl sehr spät. Das war ja der Vorwurf auch, den man dann gemacht hat. Aber man hat sich dann schon auch bemüht. Meinst du denn, das hat irgendwie gefruchtet oder ist das irgendwie vorbeigegangen?
Naja, also ich glaube schon, dass viele derjenigen, die das kritisieren, und das muss ich natürlich auch dazu sagen, es sind nicht alle Rüganer, die da also voll Sturm dagegen laufen. Es gibt schon auch Leute, die sagen, ah, das interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr. Ich wohne im Hinterland, ich würde das weder sehen noch hören. So eine riesige Industrieanlage, die Tag und Nacht läuft. Und andere meinen wiederum, in der Abwägung Vor- und Nachteile sehe ich schon, wir müssen unsere Energieversorgung sichern und das geht nolens volens erst einmal vorübergehend, auch nur indem wir Flüssiggas hier irgendwie ranholen und dann eben auch über die Ostsee. So, und da bietet sich natürlich die Küste von Mecklenburg-Vorpommern logischerweise an als ein Empfangsort. Und dann doch aber am besten irgendwo, wo schon im Grunde so ein bisschen Industrie ist und wo es vielleicht den Blick und auch eine mögliche Naturzerstörung nicht allzu sehr nach sich zieht. Und ein anderer Kritikpunkt von Kritikern war, dass der Bund zu wenig kommuniziert hat, zu spät kommuniziert hat. Viele Leute fühlten sich überfahren. Da habe ich aber schon auch von dem einen oder anderen gehört, Moment, lass die Kirche im Dorf, die müssen sich natürlich auch erstmal sortieren. Da ist sehr vieles zu bedenken, da gibt es viele sogenannte Player und das kann man nicht immer alles gleich sofort auf den Markt tragen.
Ich finde es tatsächlich ganz interessant, dass wir hier, finde ich, zum ersten Mal ein Hinterfragen der sogenannten Deutschlandgeschwindigkeit sehen. Also Deutschlandgeschwindigkeit ist ja das, was Olaf Scholz jetzt quasi als Maxime ausgegeben hat, wie wir unsere Infrastruktur hinstellen wollen, so schnell wie es geht. Dafür hat man das LNG-Beschleunigungsgesetz gemacht, auch erfolgreich an einigen Standorten umgesetzt. In Wilhelmshaven ziemlich anderes Bild. Da ist man ja auch lokal sehr froh, dass dieses Terminal jetzt da ist, weil es einen toten Hafen, den Jade-Weser-Port, ein bisschen zu beleben vermag. Vielleicht in Zukunft so die große Hoffnung. Und da gab es zwar einen gewissen Widerstand, aber so groß war er meinem Gefühl nach tatsächlich nicht. Und hier sehen wir jetzt, finde ich, ist zumindest in der medialen Wahrnehmung dieser Widerstand deutlich größer. Und die Deutschlandgeschwindigkeit scheint zum ersten Mal, finde ich, an einen Punkt zu kommen, wo man merkt, okay, nee, so schnell geht's dann doch nicht, weil natürlich muss man die Menschen, die das betrifft, in irgendeiner Form einbinden. Wir sind ein demokratischer Staat, es geht nicht ohne die Menschen vor Ort. Und dann stellt sich am Ende die Frage, wie schnell kann es tatsächlich noch gehen? Die Bundesregierung hätte es gerne sehr schnell. Der Hering ist ein Faktor. Die Laichzeit des Herings droht, die Planung zu entschleunigen. Und man hätte es ja gerne bis zum Winter tatsächlich umgesetzt. Ich finde, das ist so ein interessantes Spannungsverhältnis, was sich da im Moment
ergibt. Ja, ich finde es vor allem auch spannend. Es geht ja jetzt um die dritte Novelle dieses LNG-Beschleunigungsgesetzes, was ja vor ziemlich genau, fast auf den Tag genau vor einem Jahr in Kraft getreten ist und jetzt ständig verändert wird und jetzt in dieser neuen Novelle ja Mukan mit aufnehmen soll. Und was man jetzt halt aber auch gesehen hat, ich glaube, es ist noch nicht durchs Kabinett, aber es ist jetzt zumindest, es gibt Vorentscheidungen im Wirtschaftsministerium, wie man sich das vorstellt, wo ja halt aber auch ein bisschen deutlich geworden ist, dass man zu den ursprünglichen Plänen das auch ein bisschen verändert. Also das heißt, dass man das Schiff aus Lubmin abzieht, dass man weniger, das heißt nur noch zwei schwimmende Terminals erstmal einrichtet. Das ist jetzt das, was man in Berlin, zumindest gestern wurde das dann kommuniziert aus dem Wirtschaftsministerium, auf dem Papier erstmal denkt, so, ah ja, okay, gut, das ist ja eine Veränderung, auch die Kapazitäten sollen noch mal ein bisschen runtergesenkt werden des Gases, deutlich, also des LNGs, die dort verarbeitet werden können. Silke, hast du das Gefühl oder hast du schon was mitgekriegt? Ist das jetzt, wie wird das wahrgenommen? Das finde ich spannend im Sinne von, das ist irgendwie weiße Salbe, das sind Veränderungen, die sind irgendwie ungenügend, weil es ist ja immer noch ein schwimmendes Terminal, später auch ein festes Terminal. Oder wird es tatsächlich als eine notwendige und auch gute Veränderung der ursprünglichen Pläne gesehen?
Ja, also diese Entscheidung ist noch sehr frisch. Da würde ich mir jetzt nicht so tun, als wüsste ich schon, wie die Leute dort auf der Insel oder drumherum reagieren. Da habe ich mir noch kein so richtiges Gefühl dafür. Ich weiß aber wohl, dass es sehr viele Bürgerinitiativen gibt, die im Grunde genommen, aber auch Umweltverbände und so weiter, die schon klar gemacht haben, Gemeinden, ganz viele Bürgermeister und so, die gesagt haben, also auch Mukran ist im Grunde genommen nicht okay. Jedenfalls nicht für den Import eines solchen fossilen Rohstoff letzten Endes und Energieträgers und auch in der Dimension noch nicht. Man muss auch dazu sagen, auch die hiesige Landesregierung sagt, wir brauchen schon noch ein paar mehr Informationen darüber, wie die Anlage am Ende wirklich aussehen soll. Dafür ist ja so ein Genehmigungsverfahren da. Und wenn ich recht informiert bin, hat das Wirtschaftsministerium, also Minister Habeck, gesagt, da wird bis Juni werden die Unterlagen eingereicht sein. Dann weiß man im Grunde genommen erst genau, worüber also man weiß redet.
Jetzt, man weiß jetzt schon auf jeden Fall ein bisschen mehr. Gestern war ja, wurden wir Journalisten informiert, unter zwei heißt es dann. Also man darf dann nicht die Quelle sagen, sondern nur sozusagen aus Ministeriumskreisen. Da gab es dann auch einen Hintergrund nochmal dazu. Also es ist tatsächlich so, dass eben von diesen vier ursprünglich angepeilten Schiffen sind es jetzt eben nur zwei. Die beiden kommen in den Hafen von Mukran und wird dann eine Pipeline bauen von Mukran nach Lubmin mit den Röhren, die man vorher aufgekauft hat.
Also Nord Stream 2 Röhren,
die sollen anscheinend auch ausreichen. Das war ja auch vorher so eine Debatte, ob die überhaupt genug Röhren dann haben, um dieses Projekt fertigzustellen. Und es soll eben dieser Pendelverkehr, den es im Augenblick gibt, auch der soll damit eben eingestellt werden. Ich würde gerne nochmal an Katrin, was du
aber
vorhin sagst.
Das ist ein Tanker, das muss natürlich sagen. Ja, das LNG muss natürlich
nach Mukran geliefert werden.
Müssen wir die Frage Pendelverkehr, weil du es gerade gesagt hast, kurz für unsere HörerInnen auflösen? Also im Moment ist es ja so, dass die Neptun in Lubmin liegt und eben zwei kleinere Schiffe, weil sie den Bodden durchqueren können, rausfahren und sozusagen da das LNG holen, damit es dann auf der LNG, auf der Neptune regasifiziert und ins Netz gespeist werden kann. Und das würde dann aufhören, weil natürlich ist dieser Pendelverkehr eine Belastung für die Umwelt und setzt auch CO2-Emissionen frei. Das kurz als Erklärung. Bitte mach deinen Punkt.
Ja, ja. Also ich finde schon, das ist jetzt ein Kompromiss, weil damit speckt der Bund um die Hälfte erstmal ab. Und so der andere Punkt, den ich mir, oder die andere Frage, die ich mir stelle, wir haben ja dieses Phänomen in Deutschland ja an vielen Stellen, also not in my backyard, also wenn es um Windräder geht oder Stromtrassen, finden viele gut, sagen, wir brauchen das auch, aber sobald es natürlich mich selber persönlich betrifft, dann will man davon nichts wissen. Und natürlich finde ich auch, die Kommunikation war schlecht. Das war zu spät. Da hat der Bund kein gutes Bild abgegeben. Die Information war noch vollkommen ungenügend, weil eben vollkommen unklar war, was will man da eigentlich jetzt genau machen. Das hat natürlich auch für Unruhe gesorgt. Aber ich finde auf der anderen Seite, man hat das jetzt so ein bisschen erkannt. Und weil du, Silke, von diesen Protesten auch erzählt hast, von dem Widerstand. Klar, Rügen lebt vom Tourismus, das ist mir auch klar. Aber wenn man hat manchmal so den Eindruck, dann soll das komplette Paket dann irgendwie auch gekippt werden, das ganze Projekt. Und da stelle ich mir halt schon die Frage so ein bisschen nach der Verhältnismäßigkeit. Also Deutschland ist auf LNG angewiesen erstmal. Und die Frage ist dann auch, wie kompromissbereit ist so ein Land? Ist auch bereit eben zu akzeptieren, dass auch jetzt Ostdeutschland davon betroffen ist.
Und was mich noch interessieren würde, Silke, ganz kurz dieser Einschub, mich würde mal interessieren, was sind es denn für Allianzen, die sich dort zum Protest zusammengefunden haben? Also das, was ich jetzt aus Berlin sehe, das ist zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe, die dagegen ist, mit dem Argument, da entstehen Überkapazitäten im fossilen Raum und sozusagen auch Umweltschwierigkeiten. Ich sehe die Touristiker, die sich auch in bundesweiten Medien äußern oder auch zum Beispiel im Petitionsausschuss im Bundestag, gab es ja in der vergangenen Woche. Ich finde eine extrem spannende Anhörung dazu. Ich weiß, dass die AfD in Mecklenburg-Vorpommern dagegen ist, vor allem mit dem Tourismusargument. Kannst du das noch mal so ein bisschen aufschlüsseln, wer da protestiert und vielleicht auch, wie sich das verändert? Es ist ja nicht immer so, dass so eine Protestkultur dann statisch ist. Da sind ja auch unterschiedliche Akteure dann im Zeitverlauf dann auch aktiv.
Ja, ja, ich kann gar nicht mehr so viel andere Akteure hinzufügen. Also das ist noch der BUND, das sind alle möglichen Umwelt-Naturschutzverbände, die auch etwas dagegen haben. Wohlgemerkt, der jüngste Kabinettsbeschluss mit der etwas abgespeckten Version, die jetzt im Raum steht, das muss man erst noch mal gucken. Aber im Großen und Ganzen läuft die Kritik auch ja, von Rüganern, die sich weder in einem Verband organisieren oder in einer Partei organisieren. Viele Hoteliers auch und so weiter bleiben schon bei ihrem Argument. Es geht nicht darum, dass wir es nun vor unserer Nase nicht unbedingt haben wollen, weil natürlich brauchen auch wir Strom, wir brauchen Gas, wir heizen und so weiter. Und das geht jetzt vorerst auch erstmal nur mit oder im Wesentlichen mit Gas. Also das können wir nicht so ohne weiteres abschalten. Aber in der Größe und so weiter eben nicht. Und wir brauchen mehr Informationen.
Oder haben wir ja jetzt einen Kompromiss?
Ne? Das ist ja genau das. Ja, das ist richtig. Ne? Da müssen wir ein bisschen gucken. Ja. Und ich höre schon im Übrigen auch von dem einen oder anderen, klar, es ist immer schnell gesagt, naja, so ein Land muss doch dann auch mal. Ja, das sagt im Übrigen auch der Chef des Rügener Tourismusverbandes und hat dafür viel Kritik bekommen, dass er sagte, Leute, ne, Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Wir schaden uns vielleicht auch, unserem Tourismus, vielleicht auch dadurch, indem wir jetzt so tun, als wenn die Welt unterginge, wenn da Gasifizierungseinheiten liegen. Und dann kommt tatsächlich keiner, aber die denken, das ist ja eine Industrielandschaft plötzlich. Deswegen fahre ich doch nicht an die Ostsee.
Aber ja? Bringt es denn Chancen eigentlich? Das habe ich mich gefragt. Wenn jetzt dort dieses Terminal gebaut wird und auch diese Anlandeaktivitäten liegen denn da wirtschaftliche Chancen dann auch für Rügen drin, im Gegensatz zu den Problemen, über die wir jetzt gesprochen haben?
Also ich kenne mich da jetzt nicht so hundertprozentig aus, aber ich würde mal schon denken, dass das ungefähr da liegt, wo es bis vor kurzem eben auch in Lubmin bei der Gasanlandestation für Nord Stream 1 und 2 gelegen hat. In der Zeit, in der gebaut wird, in der zum Beispiel eine Pipeline verlegt wird, klar, das muss von irgendjemandem getan werden. Da gibt es auch die sogenannte Wertschöpfung. Und wenn der Umschlag im Hafen stattfindet, da passiert natürlich auch was. Das wird nicht, glaube ich, nicht unmittelbar eine Rückwirkung darauf haben, dass jetzt in Größenordnung Leute aus Mecklenburg-Vorpommern oder von Rügen dort Arbeit finden. Irgendwas wird da schon sein, aber im Wesentlichen läuft das Gas da durch.
Ich würde gerne einmal den Elefanten im Raum beschreiben, und zwar indem ich die Frage aufbringe, aber brauchen wir das denn tatsächlich, diese zwei zusätzlichen LNG-Terminals? Und das finde ich ist, wir haben da auf der Herfahrt durchaus auch schon ein bisschen, ich habe die Diskussion dann beendet, weil ich befürchtete, dass wir unser Pulver verschießen. Insofern hoffe ich, dass es jetzt ein bisschen was zu schießen gibt.
Wahrscheinlich hast du dich jetzt ganz fies vorbereitet.
Nee.
Zahlen um die Ohren.
Ja, ich habe hier so ein paar Zahlen.
Aber das
Wirtschaftsministerium argumentiert ja damit, dass die bisherigen Kapazitäten nicht ausreichen. Wie bekommen wir in Deutschland derzeit Gas? Wir bekommen ganz viel Gas aus Norwegen über eine Pipeline. Wir bekommen über LNG-Terminals in den Niederlanden Gas und auch, ich glaube, Belgien. Also in den Niederlanden wird auch noch ein bisschen was gefördert. Das läuft jetzt demnächst aus. Und wir haben ja tatsächlich auch noch ein kleines bisschen inländische Gasförderung. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben dann jetzt Terminals bereits installiert. Wilhelmshaven, Lubmin 1 und, ich muss kurz in meine Unterlagen gucken, Brunsbüttel. Stade kommt noch dazu, Wilhelmshaven 2. Und das Wirtschaftsministerium hat ja im März eine Veröffentlichung rausgebracht und einmal durchgerechnet, so wenn wir all dieses haben, dann könnten wir theoretisch, aber wir haben noch diese Lücke von, ich glaube, sie liegt bei 20 BCM. Also da ist aus Sicht des Wirtschaftsministeriums noch eine Lücke. Und sie argumentieren ja, wir brauchen das, um vorbereitet zu sein auf Eventualitäten. Was passiert, wenn die Pipeline nach Norwegen kaputt geht? Aus welchen Gründen auch immer. Was passiert, wenn aus den Niederlanden weniger geliefert werden kann? Was passiert, wenn dieses LNG-Terminal nicht so viel Gas zu uns bringt in den Niederlanden, weil irgendwer anders das gebucht hat? So, also man will sich vorbereiten auf Eventualitäten, man will Ostdeutschland versorgen und man will auch Osteuropa mitversorgen, falls über Transgas, also die Pipeline aus Russland, nicht mehr so viel zu uns.
Aber ich glaube tatsächlich, das ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt ja so eine Art Beistandspflicht in Europa. Das heißt, wenn eben woanders Notstand ist, dann muss Deutschland den anderen europäischen Ländern aushelfen. Also das ist dann nicht nur so, dass wir sagen, Hauptsache uns geht's gut, der Rest kümmert uns nicht. Genau, und das ist natürlich jetzt der große Streit, das große Rechnen. Wie groß ist tatsächlich der Bedarf? Was ist vorhanden? Und ich würde mich tatsächlich da mal so ein bisschen für den Wirtschaftsminister in die Bresche werfen, weil ich trotzdem letztes Jahr da sehr viel darüber berichtet habe. Energiekrise, kam kein Gas mehr aus Russland, wo es wirklich nur darum ging, kommen wir durch den Winter 2022/23. Und es ist natürlich, neigt die Regierung dazu, und das würde ich auch so sehen, dass man lieber eine Schippe drauflegt, als zu knapp kalkuliert. Weil der Punkt ist, der Habeck hatte dann auch mal im Deutschlandfunk ein Interview gegeben, und da ging es eben genau darum, was ist, wenn wir Gasmangellage haben, wenn wirklich zu wenig Gas da ist, was heißt das dann? Es gibt, und da hat er auch klar gesagt, und das, die Einschätzung würde ich auch teilen, dann gibt es soziale Verwerfungen, wo die Folgen gar nicht absehbar sind. Dann hat sich natürlich viel verändert, das ist mir auch klar, der Gaspreis ist gesunken, die Speicher sind jetzt schon erstaunlich gut gefüllt, wir haben jetzt schon 70%, das waren im Vergleich mal letztes Jahr 26%. Also da hat sich natürlich enorm viel getan, aber dass eine Regierung natürlich sagt, wir sorgen lieber üppig vor, weil man auch nicht weiß, wie kalt wird der Winter, das ist einfach eine große Unsicherheit. Das kann kein Mensch seriös vorhersagen, wie groß ist der Gasbedarf tatsächlich am Ende, weil die Gasspeicher reichen für 2 Monate. Und wenn es ein knallharter Winter kommt, 3 Monate, 4 Monate, dann kann es halt auch schon eng werden.
Und ich würde insofern dir widersprechen, also ich sehe all deine Punkte, nichtsdestotrotz sehe ich auch den Punkt, den Umweltverbände jetzt anmerken, dass wir gerade massive Überkapazitäten aufbauen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat beim Energiewirtschaftlichen Institut der Universität Köln eine Untersuchung zu den Gasbedarfen in Auftrag gegeben, und die EWI kommt zu dem Schluss, dass bei sinkendem Gasbedarf in Deutschland die bestehenden Terminals in Europa ausreichen, um Deutschland zu versorgen. Wie kommen Sie auf den sinkenden Gasbedarf? Weil wir Klimaziele haben, die wir erreichen müssen. Und das Wirtschaftsministerium sagte auch in dieser Veröffentlichung von März, ja, wir haben jetzt diese konservative Schätzung, dass der Gasbedarf so und so sinkt, das sehen wir, aber das EWI hat vergessen, wir müssen ja vorsorgen für den Worst Case. Nun gibt es aber auch weitere Untersuchungen. New Climate Institute kommt zu dem gleichen Schluss, dass wir Überkapazitäten haben, wenn man sich die europäischen, den LNG-Tracker anschaut, wo in Europa ansonsten noch LNG-Terminals auch gebaut werden, weil wir sind ja nicht die Einzigen, das ist ja keine nationale Frage, dann sieht man, auch andere europäische Länder bauen gerade LNG-Terminals. Das heißt, es werden auch europäisch Kapazitäten aufgebaut, die wir aber, weil wir einen sinkenden Gasbedarf haben werden, um unsere Klimaziele zu erreichen, sonst schaffen wir die nicht, gar nicht brauchen werden. Das heißt, wir werden 2030, so der LNG-Tracker, eine 36-prozentige Auslastung dieser LNG-Terminals haben. Und dafür wollen wir jetzt Milliarden investieren. 9,6 Milliarden allein bis 2038, die jetzt in die schwimmenden Terminals gehen. Es ist ein schwieriges Feld.
Die gehen ja nicht, das viele Geld geht ja nicht nur in die Hardware, also in die Infrastruktur, sondern die geht natürlich auch in die sehr, sehr langfristigen Lieferverträge, mit Katar zum Beispiel. Ne? Natürlich sagen da die Exporteure, pass mal auf, also hier nur so für 5 Jahre oder 6 oder irgendwas.
Machen wir nicht.
So geht das nicht. Ne? Das sind hier schon mal 20 plus Jahre, die ihr uns da bitte das Gas abnehmt. Und meine Frage von mir aus an das Berliner Klimateam, was sagt euch denn Habeck, was sagen euch die Kollegen dort im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium zum Thema, ne, in Deutschland haben wir auch ein bisschen Gasförderung, warum wird hier dann nicht gefrackt, immer mal unterstellt, wir brauchen erstmal noch Gas, ja? Das ist ja eine Prämisse, die ja schon nicht jeder gut findet, aber gehen wir davon aus, darf ich noch eins dazwischen schieben?
Das ist natürlich auch so ein großer Punkt, der wird ja auch viel diskutiert. Deutschland schaltet die Atomkraftwerke ab, obwohl die Strompreise durch die Decke gehen. Aber das ist jetzt so eine Diskussion, die führt vielleicht ein bisschen weg. Ich würde trotzdem noch mal kurz dagegen halten, weil ich finde halt auch unbenommen, das ist alles mit großer Hypothese irgendwie behaftet, aber es gibt eben so noch mehr Unsicherheitsfaktoren. Es ist zum Beispiel so, kein Mensch weiß, wie wird sich der LNG-Markt entwickeln. Wenn in China die Wirtschaft wieder losgeht, dann werden die Schiffe auch einfach umgelenkt, dann fahren sie eben vielleicht nicht nach, kommen sie nicht so viel nach Europa, wie das jetzt der Fall ist, wo sie ja auch teilweise wochenlang warten müssen, dass sie anlanden können, weil kein Mensch braucht im Augenblick LNG-Gas so viel. Auch das kann kein Mensch seriös vorhersagen. Jetzt muss ich überlegen, ich hatte noch einen tollen Punkt.
Ich grätsch rein, Jörg, ich möchte trotzdem
Noch eins,
jetzt fällt es mir wieder ein. Und ein anderer Punkt ist, dass der Gaspreis im Augenblick halt enorm niedrig ist. Ja. Aber klar ist, wenn der Winter wieder kommt, das ist ja auch das Irre, wenn wir, im Augenblick kann sich kein Mensch vorstellen, auch wenn das Wetter bescheiden gerade ist, dass wir wieder mal richtig kaltes Wetter bekommen werden und irgendwie froh sind, wenn die Heizung einfach anspringt. Und natürlich muss eine Regierung ja schon sozusagen zu warmen Zeiten vorsorgen. Und das hat der Habeck auch letztes Jahr immer gesagt. Das ist natürlich unglaublich schwer zu vermitteln, wenn die Leute alle im Eiscafé sitzen und man sagen muss, Leute, der Winter kommt halt schon. Und wenn die Preise dann wieder steigen, weil die Nachfrage einfach steigt, dann ist natürlich schon die Frage, reicht es dann aus? Und vielleicht noch ein letzter Punkt, wie groß ist der Sparanreiz, wenn die Leute alles Gefühl haben, boah, die Speicher sind doch gut gefüllt oder können wir wieder schön heizen mal und bollern lassen. Also auch das, ich werfe es nur einfach hier in die Runde, das sind lauter Unsicherheitsfaktoren. Das kann man alles runterskalieren in schönen Zahlen, in schönen Untersuchungen. Wenn wir am Ende so ein bisschen nackt dastehen, dann haben wir halt ein Problem.
Um die Fracking-Frage einmal aufzugreifen.
Danke dir.
Da haben wir ja das gleiche Problem wie bei den LNG-Terminals. Wir würden jetzt enorm viel Mittel in eine Infrastruktur hineinstecken, die wir 2045 nicht mehr brauchen, die wir ab 2030 schon zunehmend nicht mehr brauchen, weil der Gasbedarf einfach sinkt. Also investieren wir jetzt die wenigen Kapitalmittel, die da sind, in fossile Infrastruktur oder in erneuerbare Infrastruktur, beispielsweise in die Produktion von grünem Wasserstoff. Der Markt dafür würde sich schaffen. Im Moment gibt es durchaus eine anziehende Nachfrage, aber wir haben letztlich noch gar nicht die Mittel da. Der grüne Wasserstoff ist noch nicht da. Also jetzt tatsächlich zu diesem Zeitpunkt in fossile Infrastruktur zu investieren, ist natürlich totaler Irrsinn, auch mit Blick auf die internationale Klimapolitik. Ich war im vergangenen Winter auf der COP27, also der Klimakonferenz, und an jeder Ecke wurde man darauf angesprochen, ja, Deutschland gönnt sich jetzt noch mal einen Schluck aus der fossilen Pulle, aber wir sollen nicht in fossile Dinge investieren. Warum sollen wir nicht auch am fossilen Wohlstand teilhaben? Warum gebt ihr aus Deutschland uns Geld, damit wir bei uns nicht in fossile Dinge einsteigen?
Ja, aber Ann-Kathrin, trotzdem ist es so, Deutschland nimmt gerne das Fracking-Gas aus den USA.
Ja.
Da macht man gern beide Augen zu und denkt, Hauptsache das Gas kommt halt her.
Oder Blutgas aus Russland vor.
Ja, genau.
Aber nicht mit dem Elektrobus hier ankommt.
Aber ja, in Deutschland heißt es immer, also Fracking ist ja wirklich, und dann vielleicht, man weiß ja gar nicht, was das dann für Umweltschäden erzeugt und so. Also es gibt schon eine gewisse Doppelzüngigkeit, die man den Deutschen vorhalten muss.
Das muss man definitiv. Ja. Aber wenn wir vor 20 Jahren mit Fracking angefangen hätten, würde ich jetzt auch nichts dagegen sagen. Dann könnten wir das machen. Aber jetzt in Fracking einsteigen, wäre halt Schwachsinn.
Und ich finde das halt auch total interessant, wie sich diese Debatte entwickelt hat. Also im letzten Jahr wurde das ja aufgebracht, gerne von der FDP, auch von der CDU, zu sagen, oh, Gasbedarf, wir brauchen jetzt unbedingt Fracking, um die eigenen Quellen heranzuziehen. Ich glaube, es sind etwa 5%, die in Deutschland des Gasbedarfs gefördert werden. Ich glaube, man hätte es noch mal ausweiten können, ich glaube, auf 8% oder so. Es gibt natürlich gewisse Gegenargumente oder Unterschiede zwischen den USA und Deutschland. Das eine ist zum einen schlicht und ergreifend die Bevölkerungsdichte, die halt in den USA, in den Staaten, wo das gefördert wird, noch mal ganz anders ist als in Deutschland. Aber ich sehe auch ehrlicherweise keine Firmen, die Schlange stehen würden, um zu sagen, hey, wir machen jetzt hier ein Business Case mit Fracking in Deutschland.
Zumindest nicht offiziell.
Weil man ja diesen Punkt hat, 2045 Klimaneutralität plus Abschmelzen des Gasbedarfs. Und das bringt uns ja dann eigentlich mitten in diesen Punkt, der uns ja heute zentral beschäftigen soll. Gasversorgung der Zukunft. Das hat, ich glaube, mindestens drei Dimensionen, über die man sich Gedanken machen muss. Das eine ist die Zukunft des Erdgases. Die Versorgung um jetzt haben wir erörtert mit allen Problemen, die uns das bringt. Die nächste Frage, wo wir hinkommen, ist die der Netze. Wenn wir potenziell weniger Erdgas brauchen, was soll denn eigentlich aus den vielen 100.000 Kilometern Gasnetzen eigentlich werden in Deutschland? Das ist ein Streit, finde ich, der hinter den Kulissen ausgetragen wird, der hochinteressant ist, wo es um sehr viel Geld geht, der im Moment die Debatte noch nicht so dominiert, aber ich finde immer wieder durchscheint. Und wenn wir dann sagen, okay, gut, wir behalten ein bisschen was von den Netzen, ist ja dann die nächste Frage, was tun wir denn da eigentlich rein? Da wird ja dann gerne gesprochen von den sogenannten neuen Gasen, die man da haben möchte. Wasserstoff ist nach, 30 Sekunden schon das erste Mal gefallen, der Begriff grüner Wasserstoff. Aber das ist ja nicht das Einzige. Man hat ja noch Biomethan, man hat synthetisches Methan. Ann-Kathrin, wo bringt uns das eigentlich hin? Vom Mitte Mai 2023, wo wir jetzt sind, zu, weiß ich nicht, was ist denn vielleicht so ein guter Punkt? 2030, wenn wir in die Zukunft schauen wollen, 6,5 Jahre?
2030 ist auf jeden Fall das, was die ganzen Szenarien tatsächlich durchrechnen. Also ab 2030 sieht man ja so den Punkt, ab dem wir tatsächlich dann auch irgendwann mal einen steigenden Wasserstoffbedarf, aber auch eine steigende Wasserstoffversorgung haben könnten. Die Grundidee ist ja in vielen Prozessen, Erdgas durch Wasserstoff zu ersetzen. Grünen Wasserstoff im Idealfall, beispielsweise in der Stahlherstellung, sowohl für die chemischen Prozesse als auch für die Energie. Dann in der chemischen Industrie Dinge auf Wasserstoff umzustellen. Nur das sind natürlich Produktionstechniken, die entwickelt werden müssen und die dann auch, das sind Investitionen, die getätigt werden müssen. Da steht im Moment total viel in den Startlöchern, aber weil der Wasserstoff halt noch nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung steht, investiert jetzt niemand großflächig in Wasserstofftechnologie, weil dann hast du halt nichts, womit du die bedienen
kannst. Na, aber Leute wollen sich Wasserstoffheizungen kaufen.
Ja, das würde ich jetzt an dieser Stelle, glaube
wenn
ich,
wenn man der mal, Partei ja,
das,
folgt,
das klammern die du wir aus in einem separaten Podcast, das Thema ist zu groß und zu So, das heißt, wir müssen irgendwie in Deutschland es hinbekommen, dass wir eine Wasserstoffversorgung hinbekommen. Ich denke, Jörg kann gleich ein bisschen was vielleicht auch von den Habeck-Reisen erzählen, der ja im Moment viel durch die Welt tourt, um eben nicht nur Erdgas zu besorgen, sondern auch Wasserstoff zu besorgen. Das Ding ist, er soll ja grün sein, weil nur dann ist er tatsächlich klimaneutral. Und das bringt uns auch zu einem Punkt, den ich in der Debatte enorm unterbeleuchtet finde, nämlich die Frage des blauen Wasserstoffes oder auch des grauen Wasserstoffes. Das sind die Wasserstoffarten, die aus Erdgas hergestellt werden. Ja, das geht tatsächlich auch. Aus Methan, CH4 kann man ja ganz wunderbar H2 machen. Das muss man chemisch aufspalten, ist natürlich auch ein energieintensives Unterfangen und irgendwo muss man mit dem Kohlenstoff hin. Grauer Wasserstoff bedeutet, er fliegt in die Atmosphäre und ist klimawirksam. Blauer Wasserstoff bedeutet, man macht irgendwas mit diesem Wasserstoff zum Beispiel. Nutzt man ihn in der chemischen Industrie oder man speichert ihn halt irgendwo ein. Und wir werden auf absehbare Zeit nicht so viel grünen Wasserstoff haben, weshalb es durchaus Akteure gibt, die sagen, ah, der blaue Wasserstoff könnte eine total schöne Idee sein. Christian Lindner hat das in der Heizungsdebatte aufgebracht und auch durchgesetzt, dass der blaue Wasserstoff in Heizungen verwendet werden kann. Und seien wir ehrlich, am Ende ist das nur eine Verlängerung eines fossilen Modells.
Ja, weil es gibt ja Argumente dazu mit dem blauen Wasserstoff. Also wenn man sich die Gaswirtschaft anhört, es gab eine ganz interessante Pressekonferenz die Tage von Zukunft Gas. Lobbyverein der deutschen Gaswirtschaft, die früher Zukunft Erdgas hießen. Dann hat man irgendwie festgestellt, oh, das ist vielleicht mit Zukunft und Erdgas, beißt sich vielleicht doch, ist irgendwie doch vielleicht auch ein Paradox. Die haben sich die gleiche Frage gestellt, wie wir am Anfang, die heißen jetzt Zukunft Gas und setzen drauf, diese Wirtschaftsformen dann auch zu verlängern. Und deren Argument ist so ein bisschen, naja, Wasserstoff ist ja dann auch chemisch ein bisschen andere Gestaltung, andere Zusammensetzung als Erdgas, hat ein bisschen andere Anforderungen an Netze, an Verdichter, an überhaupt die ganze Infrastruktur. Lasst uns doch damit erstmal anfangen, diesen Technologiewechsel einzuleiten und dann bam, wechseln wir einfach nur beim Wasserstoff die Farbe von blau auf grün und voilà, so einfach geht es.
Wobei, also um das noch komplexer zu gestalten, es geht ja nicht nur um die Netze und die Frage, wer baut die Netze dann, die Wasserstoffnetze, wo es überhaupt noch gar keine Nachfrage ist, noch gar kein Angebot so richtig. Die Frage ist ja auch, du brauchst für grünen Wasserstoff günstigen Strom.
Yep.
Und den günstigen Strom haben wir im Augenblick nicht.
Der also immer der Wasserstoff heißt überhaupt nur deswegen grün.
Es gibt ja
die weil er, wenn er, anders genau. Nicht weil, sondern wenn genau. Er.
Aber das ist eben das große Problem im Augenblick, ne? dass der Strompreis so teuer ist, dass er auch für die energieintensive Industrie ein großes Problem. Deswegen gibt es ja auch diese Debatte um den Industriestrompreis. Da kann man natürlich auch wieder streiten, macht das ordnungspolitisch Sinn, dass man die jetzt zumindest für ein paar Jahre fett subventioniert mit öffentlichen Geldern, die dann auch nicht da sind unbedingt, weil der Lindner auf seinem Geldtopf sitzt.
Der sagt also, nein, der will das nicht
ja,
haben.
Ja, natürlich, genau.
Und Olaf
genau.
Scholz hat sich das auch anders
genau,
überlegt.
Genau, aber das ist ja schon mal der Punkt, also dass wir da auch ein Problem haben. Deutschland kann faktisch nur einen kleinen Teil grünen Wasserstoff selber erzeugen und muss, ich glaube, es waren 2/3. 50 bis 70% müssen importiert werden. Das geht über Pipelines, das geht dann über Ammoniak per Schiff. Und deswegen touren die ja auch sowohl der Kanzler als auch der Wirtschaftsminister durch die Welt. Also ich war mit dem Habeck in Namibia, das ist so ein großes Zukunftsgeschäft, auf das man hofft, weil Namibia hat eben alles im Überfluss, was man braucht, um grünen Wasserstoff zu erzeugen, also viel Sonne, viel Wind.
Und Wasser.
Und Wasser, genau. Habeck war zum Beispiel auch in Kolumbien, auch da spielt es eine große Rolle. Das sind natürlich alles noch, das heißt auch noch ganz viel Zukunftsmusik und dann ist ja auch die Frage, wie erschließt man das Ganze, was hat es für Folgen für die Länder, gerade Namibia wird dann fördert man damit dann auch nicht wieder Korruption? Also es sind irrsinnig komplexe Fragen, die da irgendwie auch noch eine Rolle spielen. Aber es ist halt auch, wie gesagt, allein schon mit dem Strompreis und den Netzen sehr komplex.
Und an der Stelle können wir so ein bisschen den Kreis wieder schließen, den wir am Anfang aufgemacht haben mit Blick auf die Terminals. Weil das ist ja die große Frage. Können wir die Terminals, die jetzt gebaut werden, tatsächlich dafür nutzen, um grünen Wasserstoff zu importieren? Das geht mit den Regasifizierungsschiffen, die jetzt im Einsatz sind, tatsächlich noch nicht. Das soll mit den stationären Terminals funktionieren, die gebaut werden sollen. Ich gucke kurz nach in Brunsbüttel, Stade und Wilhelmshaven. Da ist jetzt auch im Zuge...
Das beruhigt mich ja, dass du das auch mal vergisst. Ich vergesse ja, mich auch immer.
Kommst du voll durch den Tüdel. Die Novelle dieses LNG-Beschleunigungsgesetzes, die soll jetzt eben auch dafür sorgen, wie steht es genau drin?
Green Readiness
schaffen. Was heißt das konkret? Es sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die es möglich machen, eben Ammoniak zu importieren. Weil Wasserstoff selbst auf dem LNG-Tanker zu pumpen, das funktioniert nicht aufgrund der chemischen Eigenschaften von Wasserstoff. Allein schon der Siedepunkt bei minus 252 Grad. Wasserstoff ist total flüchtig, das Ganze da halt nicht reinpumpen. Also versucht man das mit Ammoniak. Ich muss kurz die chemische Formel nochmal nachgucken, bevor ich hier Quatsch erzähle. NH3. Wo man dann den Stickstoff in einem Ammoniumcracker, also auch einem Prozess, wo man Energie hinzufügen muss, am Ende abspaltet und verwenden kann. Und die Voraussetzungen für Ammoniak sind jetzt auch nicht so easy. Die Fundamente müssen deutlich fester sein der stationären Terminals, weil Ammoniak eine höhere Dichte hat, das heißt, es ist schwerer. Und Ammoniak ist scheiße giftig, das heißt, die Tanks müssen anders gestaltet werden. Und man versucht jetzt eben durch gesetzliche Vorgaben sicherzustellen, dass diese stationären Terminals, wo ja nochmal viel mehr Gelder an Investitionsmasse reinfließen, dass die eben nicht nur für Erdgas genutzt werden können, sondern dass die absehbar für grüne Gase genutzt werden können, um auf diese Weise Wasserstoff zu
importieren. Das ist ja tatsächlich der Plan und da fällt mir jetzt noch ein super Argument ein, was ich vorher noch gar nicht angebracht habe.
Ah, für die Frage von vorhin.
Oh. Genau, sorry, ja, für ganz am Anfang, aber das ist tatsächlich so ein Punkt, dass die Flüssiggasterminals, also die Schiffe, können ja wenn man keinen Bedarf mehr hat, können die untervermietet werden, also zumindest die, die der Bund betreibt. Das heißt, die liegen da nicht rum und erzeugen Überkapazitäten, sondern können dann weiter verchartert werden an irgendwelche anderen Länder, die das vielleicht brauchen. Also insofern hat der Bund da auch schon eine gewisse Flexibilität eingebaut. Und die drei festen Terminals, die gebaut werden, wenn ich das richtig weiß, sollen ja eben alle wasserstoff-ready sein. Also insofern baut man da ja schon vor und versucht halbwegs in die Zukunft zu schauen und dann auch gewappnet zu sein.
Aber ich finde, das ist halt irgendwie, finde ich tatsächlich die Kernfrage. Also dieses Green Ready, kriegt man das hin oder kriegt man es nicht hin? Es gab eine Untersuchung vom Fraunhofer Institut aus dem vergangenen Herbst, die sich genau diese Frage gestellt hat, welche Anforderungen muss da eigentlich so ein Terminal erfüllen? Und das war schon eine ganze Liste von Themen, die da aufgerufen wurden, die eigentlich gesagt haben, es ist nicht möglich. Also sie müssen von vornherein so konzipiert werden und es ist nicht möglich, da nachträglich noch einen großen Schalter einfach dran zu machen und zu sagen, so, bis eben war es fossil und jetzt schalten wir mal schwuppdiwupp um auf grün. Ich meine, es ist bis 2026 Zeit. Man hat diesen Plan. Also ich finde diese Frage mit, wie kann Deutschlands Gasversorgung der Zukunft aussehen und auch diese große Frage, haben wir damit eigentlich Erfolg? Also schaffen wir eine Versorgungssicherheit plus schaffen wir die Klimaziele? Das sind ja die zwei Punkte und ist das Ganze noch bezahlbar? So, das zusammenzukriegen, wird sich meiner Ansicht nach unter anderem in diesen Terminals dann auch materialisieren oder man wird dort scheitern. Und ich glaube, es wird sich in den Gasnetzen materialisieren oder man wird dort scheitern. Und das sind, ich glaube, im Moment so ein bisschen Operationen am offenen energiepolitischen Herzen, die auch in einer absolut aufgebrachten politischen Debatte gerade geführt werden, die diesem ganzen, Jörg stöhnt schon, weil uns das die ganze Zeit beschäftigt, aber nein, ich finde es tatsächlich eine absolut fatale Verquickung von großen Aufgaben, persönlichen Fehlern und einer absolut hochgelaufenen, auch ideologiegetriebenen Debattenkultur.
Ich sehe die Rampe, die du gebaut hast, und ich will kurz noch reingehen, weil ich finde das total zentral, was du gesagt hast, und möchte eine Frage ergänzen, wer bezahlt den Bums? Weil das ist im Moment auch so ein, wo keiner zuerst zucken möchte. Also wenn wir über die schwimmenden Terminals reden, da geht der Bund ja in Leistung, hat die gechartert etc., dann hier die Mukran-Kiste wird privatwirtschaftlich getragen, aber auch die Frage der Netze, wer bezahlt Wasserstoffnetze? Ich war kürzlich mit Habeck in der Lausitz, da möchte die LEAG wasserstofffähige Gaskraftwerke bauen, aber sie sagt, ja, wäre schon ganz gut, wenn der Bund hier die Netzanbindung dann auch bezahlt, damit wir damit Strom herstellen können. Und wir brauchen ja auch Gaskraftwerke, um tatsächlich die Stromversorgung entsprechend zu sichern, dann, wenn nicht genügend Erneuerbare da sind. Das heißt, wir haben da einen Infrastrukturbedarf, der geschaffen werden muss für die Dekarbonisierung von Energiesystemen und Industrie. Aber im Moment will keiner so richtig dieses Geld auf den Tisch legen. Und das kann der Staat aber am Ende nicht alles bezahlen, weil Christian Lindner an den Geldtöpfen sitzt und sie nicht öffnet und auch gar nicht das Geld hat, um es um sich zu werfen. Das heißt, man muss die Privatwirtschaft an der Stelle irgendwie dran bekommen. Und dieses Spannungsverhältnis, und da kommen wir vielleicht wieder zu der Konfliktlage, für die du gerade die Rampe gebaut hast, ist im Moment echt, glaube ich, eine Belastung.
Ganz kurz noch eine Anmerkung. Es ist so, dass für die Gasnetze ist die Bundesnetzagentur zuständig. Die hat da auch den Blick drauf. Bei den Wasserstoffnetzen, wenn es sie mal gäbe, ist die Bundesnetzagentur im Augenblick nicht zuständig. Und auf der anderen Seite dürfen die Netzbetreiber sich nicht untereinander absprechen. Das heißt, da hat man eine natürliche Hürde aufgebaut, dass auch nichts vorwärts geht. Und das will aber Habeck jetzt in diesem Sommer angehen. Das soll verändert werden, auch gesetzlich. Und dann will man ja erstmal 1800 Kilometer Wasserstoffnetz sozusagen anschieben. Aber das sind lauter so kleine Details. Wenn man die nicht beachtet, dann blockiert das ganze System und nichts geht vorwärts.
Ja, und das Schlimme ist, es könnte ja dann am Ende zu so Insellösungen bei so einem Wasserstoffnetz kommen. Ja. Das ist dann nichts Bundesweites, sondern das könnte dann, wenn es wirklich richtig schlecht läuft, also die Gasnetz, also die Gasbetreiber, die Gaslobby, die sagen, naja, die Treiber in dieser Debatte sind jetzt nicht die privaten Verbraucher, sondern das sind die großen Abnehmer, das ist Industrie und Gewerbe, das sind 1,8 Millionen Kunden aus diesem Bereich Industrie und Gewerbe, die jetzt schon am Gasnetz hängen, die dann je nachdem idealerweise auch irgendwann auf grünen Wasserstoff umgestellt werden, weil sie es für die stoffliche Verwertung brauchen, weil sie es aber auch für die Energieversorgung brauchen. Und die sind sozusagen, die mit ihrem Bedarf, die ziehen mehr oder minder die Netze nach, ziehen die an sich. Und wenn dann auf diesen Strängen noch irgendwo private Verbraucher liegen,
die
haben dann eventuell Glück und die kriegen dann eine Wasserstoffheizung und alle anderen nicht. So, also es könnte halt dazu führen, man versucht ja diesen Hydrogen Backbone aufzubauen, mehrere tausend Kilometer Leitungsnetz, um überhaupt so eine Grundversorgung erstmal zu haben. Aber die Treiber dahinter sind sozusagen die großen Elektrolyseure mit hoffentlich dann irgendwann mal 10 Gigawatt Leistung bis zum Jahr 2030, die man aufbauen will inländisch und dann auch verteilen will, plus dann den Import. Also ich habe das Gefühl, man ist hier mit so einem eklatanten Henne-Ei-Problem natürlich halt auch unterwegs. Ja, man ist mit dem Kostenproblem unterwegs und interessanterweise, finde ich, sieht man dort eine Parallele zu dem, was man auch im Stromnetz sieht, nämlich dass die Südländer Baden-Württemberg und Bayern gerade große Sorge haben, dass sie von dem Aufbau dieses Wasserstoffnetzes so ein bisschen hinten ran stehen und in die Röhre gucken.
Und weil da übrigens, ja.
Die großen Versorger sitzen im Moment eigentlich eher im Nordwesten, sitzen auch in Norddeutschland wegen der großen Windkraftkapazitäten. Also das ist im Moment, finde ich, eine extrem heikle Situation und ich sehe da noch nicht sozusagen ausreichend politische Steuerungskapazität und Steuerungswillen, um das umzusetzen. Es gibt sozusagen EU-Richtlinien dahinter, die diese Aufspaltung ursprünglich mal begründet haben, aber ich halte das im Moment für völlig kontraproduktiv.
Aber da ist genau, das ist, um das auch nochmal noch komplexer zu machen, diese europäische Ebene, sorry, ich werfe jetzt einfach mal so ein paar Sachen da so rein, aber es gibt ja auch diese europäische Ebene und zum Beispiel in Frankreich ist es so, Frankreich hat bekanntermaßen, die Stromerzeugung läuft über Atomkraft sehr viel. Die haben überhaupt kein Interesse daran, an irgendwelchen, dass die EU jetzt auch klare Vorgaben macht, was so ein Wasserstoffnetz angeht, weil die sagen, wir liefern den Strom hin zu den Unternehmen, da wird durch einen Elektrolyseur das dann umgewandelt in Wasserstoff. Wir brauchen überhaupt keine Netze. Also auch das sind natürlich Konfliktlinien, die natürlich auch Berlin beachten muss und wo Berlin auch gucken muss, kann ich meine Position da durchsetzen.
Und dann ist es, darf ich noch ganz kurz sagen, insofern auch nochmal vielschichtig. Na, wir sitzen hier gerade in Greifswald. Also mir schwirrt die Birne, muss ich sagen, jetzt von diesem ganzen Wasserstoffthema. Das wird vielen anderen sicherlich auch so gehen, weil es ja ein hochkomplexes chemisches, physikalisches Pipapo und dann noch politisch-finanzielles Thema ist. Und dann hört man gelegentlich noch, auch Mecklenburg-Vorpommern hat eine Wasserstoffstrategie. Das hat ja der Bund, das hat die EU, das haben wahrscheinlich die anderen Bundesländer auch. Bin jetzt nicht ganz auf der Höhe, was andere Bundesländer angeht. So, dann hört man immer mal wieder, der Überseehafen Rostock, Rostock Port, versteht sich zunehmend als Energiehafen. Das ist mehr so ein Marketingbegriff, meint aber, wir haben sehr viel mit Energieimport zu tun. Unlängst ein Memorandum of Understanding mit einer dort schon ansässigen Ammoniak Düngemittelherstellerfirma geschlossen. Alles dreht sich auch da um das Thema Wasserstoff, / grüner Wasserstoff und auch um das Thema Leitung. Wo kriegt man das dann hin? Also es ist sehr viel und immer wieder heißt es Wasserstoff und es ist unglaublich komplex.
Und das Interessante ist, man muss ja noch nicht mal nach Rostock gucken, da ist dieses Ammoniak-Thema oder grüner Ammoniak beim Hafen irgendwie ganz wichtig, was ich aber auch wichtig finde, weil es als transportables Gut gilt. Man kann aber auch hier nach Greifswald gucken. Es gibt hier ein Projekt, gefördert durch das Forschungsministerium, Campfire, was ich interessant finde, weil sich auch vor allem an mittelständische Wirtschaft richtet und genau auch auf diesen Punkt setzt, grünen Ammoniak, grünen Wasserstoff herzustellen für die maritime Wirtschaft. Und das finde ich halt spannend, weil es nicht um große Projekte geht, sondern man auch ganz deutlich sagt, wir wollen eigentlich kleine und mittlere Firmen.
Ist denn gerade jemand von Campfire zufällig hier sogar, dass man so im Anschluss noch mal ein bisschen... Nee, nicht.
Gut, okay, das ist nicht der Fall.
Es wird ja noch verrückter. Die deutsche Regas, also die Firma, die schon in Lubmin das erste, den ersten LNG-Import bewerkstelligt seit Anfang des Jahres, die hatte ja vor Jahren überhaupt schon mal die Idee, wir machen da mal was mit Wasserstoffimport. Haben sich überlegt, wie man die Infrastruktur hinbekommt und so weiter. Und das hat sie in die Lage versetzt, jetzt als das Thema Erdgas, ne, die Nord Stream-Leitung, da ist Pumpe, wir müssen irgendwie gucken, LNG und so weiter. Da haben die gesagt, Moment mal, wir haben was in der Schublade. Da können wir drauf aufbauen, was Infrastruktur und so weiter angeht. Deswegen waren die so recht schnell am Start. Also alles hat mit allem zu tun.
Und da finde ich tatsächlich ganz interessant, dass wir mal auf die Chancen zu sprechen kommen, die diese Umstellung tatsächlich auch birgt. Also da ist ja ein enormes Entwicklungspotenzial tatsächlich auch für neue Wirtschaftszweige. Nur, Jörg hat es ja gesagt, es müssen die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Im Grunde haben wir hier einen riesen Clusterfuck beschrieben, der gelöst werden muss im Bundesministerium für Wirtschaft und Klima. Und damit möchte ich die Rampe, Nadine, die du eben gebaut
Brücke.
Hast, genau, kurz nutzen. Weil das Ministerium ist ja im Moment durch andere Dinge gelähmt, durch Personaldiskussionen, die dort geführt werden, weil Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Greichen seinen Trauzeugen zum neuen Chef der Energieagentur mitgemacht hat, als Teil der Findungskommission. Und da hat der Wirtschaftsminister jetzt einfach ein Riesenproblem. Also ich war die vergangene Woche damit beschäftigt, ganz viel über die Causa Greichen zu berichten, aber nicht mehr über konkrete energiepolitische Fragestellungen. Und wenn das schon auf mich zutrifft, möchte ich nicht wissen, wie das jetzt im Wirtschaftsministerium aussieht.
Und was ich interessant finde, es ist Minute 49 dieses Podcasts und überhaupt fällt jetzt erstmalig der Begriff Patrick Greichen. Also ich finde, wir haben das Thema bislang ganz gut umschifft.
Nicht umschifft, wir haben über Inhalte geredet.
Es geht nicht um umschiffen, weil ich finde, das muss man auch klar benennen, weil das ist ja ein Thema, was die Leute auch umtreibt.
Das ist ja nicht nur der Trauzeuge.
Nein, aber ich würde tatsächlich noch, also einen Punkt würde ich trotzdem noch gerne machen, bevor wir über Greichen reden. Also was ich schon, das finde ich tatsächlich wichtig, also was dem Habeck sein Geschäft trotzdem unglaublich erschwert. Die haben viele Fehler gemacht. Die Kommunikation war nicht gut, nicht nur hier auf Rügen, Greifswald, auch was die Heizungsgesetze
Gasumlage
angeht. Aber da würde ich gerne mal zu dem zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe, nur not in my backyard. Jetzt plötzlich wird die Energie- und Klimawende konkret.
Oh,
und jetzt plötzlich ist das große Erstaunen und wo man auch merkt, das ist jetzt nicht alles umsonst und preiswert zu haben, auch wenn der Staat ja da sehr viel abpuffern wird. Und jetzt ist die Empörung und die Aufregung groß und jetzt wird geballert aus allen publizistischen Röhren teilweise, auch mit böser Unterstellung. Wie gesagt, es gibt viele handwerkliche Fehler, auch was die Kommunikation von diesem Energiegebäudegesetz angeht, aber das ist natürlich, ganz kurz, aber das finde ich, diesen Punkt muss man schon auch machen und das ist auch schon, was einen als politischen Beobachter doch erstaunt oder einfach dieses Phänomen eben, sobald es konkret wird und die Leute eigentlich auch wissen, Klimawandel findet statt und wir müssen was tun, dann soll es am besten wirklich so mit der Rundum-Sorglos-Versicherung gehen und Hauptsache ich merke davon nichts und alles wird gut.
Das kann ich so nicht unterstreichen. Das würde ich so nicht. Also es mag Leute geben, die genauso funktionieren und genauso denken. Das will ich gar nicht abstreiten. Dann mag es Zufall sein, dass ich die nicht kenne. Ich würde schon sagen, dass die meisten Leute, die Probleme zum Beispiel mit so LNG-Terminals vor der eigenen Haustür haben, und das nebenbei gesagt, die Kritiker, das sind gar nicht nur unbedingt unmittelbare Anwohner, das sind schon auch noch andere. Die machen sich schon noch 2-3 Gedanken mehr über größere Zusammenhänge und stellen noch mehr Punkte an diesem Thema in Frage. Und der eine oder andere sagt schon auch, das ist schon auch noch ein bisschen, also jedenfalls teilweise, ein selbstgemachtes Problem, was es jetzt eben ganz schnell zu lösen gilt und das dann so ein bisschen auf unserem Rücken. Also das spielt da auch noch so mit rein. Ne? Also wenn wir eben über die Gasversorgung und den Gasbedarf reden, und über die gleichzeitige Abschaltung der letzten laufenden AKWs, dann muss man natürlich auch immer noch im Hinterkopf haben, dass auch deshalb noch recht viel Gas benötigt werden wird, weil viel verstromt wird. Ja, so. Und das sind so Punkte, von denen ich jedenfalls höre, dass Kritiker sagen, naja, das müssen wir einfach auch noch ein bisschen im Hinterkopf haben. An der Stelle müssten wir uns dieses große Problem oder das Problem nicht so groß machen, als dass wir es auf diese Weise zu lösen.
Wobei der größte Gasbedarf tatsächlich in die Wärmeversorgung und in die Industrie fließt. Das, was wir am Ende in der
Elektrik... Ja, klar, gerade die Industrie.
So,
ne?
Aber da muss deshalb, es wird auch Gas verstromt, aber deutlich weniger. Das ist nicht der Punkt und nicht an der Stelle haben wir uns abhängig von billigem russischem Gas gemacht, sondern wir haben uns an der Stelle abhängig von billigem russischem Gas gemacht, weil wir massiv auch in die Umstellung von Öl- auf Gasheizungen investiert haben, auch Fördermittel dort reingepumpt haben. Wenn man diese Fördermittel in den vergangenen Jahren direkt in eine Elektrifizierung der Wärmeversorgung gesteckt hätte, dann ständen wir heute anders da, würden heute nicht über Terminals
diskutieren. Auch, ich glaube, eine andere Reihenfolge noch gewahrt hätte. Und ich glaube, das ist halt ein Punkt. Wir wollen jetzt dieses Gebäudeenergiegesetz nicht allzu sehr vertiefen, aber es ist ja eine Debatte, die uns im Moment im Bundestag beschäftigt, die uns ja aber auch noch über die kommenden Monate beschäftigt. Ich finde, die Kritiker, es gibt ja viele Kritikpunkte, aber ich finde, einer, der ist wirklich wichtig, dass man Robert Habeck vorwirft, dass er die Reihenfolge nicht richtig eingehalten hat. Und ich finde, das gilt in zwei Punkten. Also es geht zum einen in der Kommunikation, die völlig schiefgelaufen ist, erstmal um die Frage von ordnungsrechtlichem Eingriff. Also das heißt irgendwie quasi Verbot, Abschaltung, teilweise auch Definition von Strafen, rechtlichen Vorgaben. Und dann irgendwann, 7 Wochen später, kam mal irgendwie sowas wie ein Förderrahmen dahinter, der jetzt aber im parlamentarischen Verfahren im Bundestag immer noch diskutiert wird, wo man ja immer noch nicht weiß, wie es eigentlich ausgestaltet werden soll. Das halte ich für einen fundamentalen Fehler, wo ich mich auch frage, wie jemandem wie Robert Habeck, der eigentlich ein guter Kommunikator ist, sowas unterlaufen kann und auch sowas nicht aufholen kann. Und das Zweite ist ein Punkt, der sich extrem unsexy anhört, aber ich finde zentral ist, das ist die sogenannte kommunale Wärmeplanung. Das hat man sich eigentlich schon im Koalitionsvertrag vorgenommen, hat das dann im Koalitionsausschuss in dieser 30-Stunden-Sitzung Ende 2022, dann 2023 auch nochmal bekräftigt, dass die Kommunen überhaupt erstmal dazu verpflichtet werden, so eine Art Inventur zu machen und zu schauen, wie groß ist eigentlich mein Fernwärmenetz? Wo liegt das überall? Wen könnte ich noch anschließen? Wo ist mein Nahwärmenetz? Wo könnte ich eine Großwärmepumpe einsetzen? Wo liegen eigentlich meine Stromnetze? In welchem Zustand sind die eigentlich? Und wo liegen meine Gas- und Wasserleitungen? Und da habe ich das Gefühl, dass man diesen Schritt, diesen Inventurschritt eigentlich vorher hätte machen müssen, den Kommunen diese Chance zu geben, um dann auch zu gucken, welche Lösungen sind für eine klimaneutrale Wärmeversorgung eigentlich wichtig und dann das Ordnungsrecht irgendwie draufzusetzen. Ich habe das Gefühl, dass natürlich diese Regierung sehr viel übernommen hat von der CDU, wo halt Dinge nicht passiert sind und man jetzt einen riesigen Handlungsdruck hat, weil man irgendwie sagt, so, wir haben jetzt diese eine Legislaturperiode, jetzt müssen wir aber. Ich glaube aber, da muss man auch beim Bauministerium von Clara Geiwitz von der SPD, die sind da immer noch nicht mit raus, mal sagen, wo ist denn bitte dieser Gesetzentwurf und warum kommt ihr damit nicht um die Ecke?
Wir haben jetzt diverse Themen angerissen, die im Wirtschaftsministerium bearbeitet werden müssen. Die Gasversorgung muss gesichert werden, das mit dem Industriestrompreis muss gemacht werden, die Wasserstoffwirtschaft, der Hochlauf muss organisiert werden, das Gebäudeenergiegesetz muss umgesetzt werden, das Klimaschutzgesetz muss reformiert werden, um wirklich nur ein paar Aspekte anzureißen, die dort gelöst werden müssen. Jörg, mich würde interessieren, die Causa Greichen, Habeck scheint mir tatsächlich jetzt auch unter Druck geraten. Es gab dieses Tagesthemen-Interview, wo er nicht ganz so gut aussah. Er wirkte auf mich tatsächlich sehr angefasst. Du hast ja im Interview der Woche kürzlich auch mit ihm gesprochen. Wie ist dein Eindruck? Wie sehr setzt ihn das tatsächlich unter Druck und wie sehr lähmt diese ganze Causa unter Umständen auch das Ministerium?
Also natürlich der Greichen, muss man vielleicht vorausschicken, ist ein unglaublich wichtiger Mann. Ist ein Fachmann, der seit Jahrzehnten sich in der ganzen Szene tummelt, der sich super gut auskennt. Dazu kommt noch so eine persönliche Eigenschaft, der ist unglaublich robust vom Auftreten, um es mal positiv zu formulieren.
Manche sagen auch arrogant.
Aber von sich sehr überzeugt. Aber er ist vielleicht für den Minister, der ja auch gern damit spielt, mit den eigenen Selbstzweifeln, dem Hinterfragen, ist er natürlich auch ein willkommener Rambock. Den braucht er auch, um da einfach Erfolge auch zu erzielen. Mit den ganzen Lobbyverbänden, mit dem Parlament natürlich auch. Also insofern ist der Greichen von der Funktion, von der Person her, vom Wissen für ihn ein unglaublich wichtiger Mann. Und den will er unbedingt nicht verlieren. Und deswegen verteidigt er ihn auch und hat aber gleichzeitig das Problem, das ist zumindest so mein Eindruck, die Union, also die Opposition, versucht es natürlich auch im Köcheln zu halten, klar. Und bis heute konnte der Greichen nicht so richtig plausibel erklären, warum er für seinen Trauzeugen, den Herrn Schäfer, der Chef der DENA werden sollte und der ein guter Freund von ihm ist, warum er in dieser Findungskommission für ihn gestimmt hat, obwohl er gewusst hat, das hat ein Geschmäckle und das ist eigentlich nicht zu rechtfertigen, auch wenn das rein formal juristisch jetzt kein Vergehen ist. Und aus der Nummer glaube ich trotz allem, kommt er nicht raus so richtig, weil man wird es nicht plausibel machen können. Wie gesagt, die Union wird da die ganze Zeit natürlich versuchen, weiter zu bohren. Und die Frage ist dann schon am Ende des Tages, ob Habeck diesen wichtigen Mann nicht einfach wird auch entlassen müssen. Also ich,
aber dann steht er nackt da, oder?
Das ja
ist,
gut,
dann, Reichen dann, ist doch, glaube ich, der Mastermind auch
das
der
meine ich, Energiewende. Habe ich ja versucht zu erklären, aber wie gesagt, du kannst auch in dem politischen Geschäft nicht jetzt die Expertise und die Bedeutung von einem Menschen über einen Fehler stellen, der eben nicht nur ein Fehler war und damit verzeihbar, heilbar, was das Ministerium ja die ganze Zeit behauptet, sondern ob dann nicht eben auch die politische Konsequenz, gerade auch als Grüner, wo die Messlatte höher ist, die Fallhöhe auch höher ist, ob man dann auch nicht einfach die Konsequenz ziehen muss.
Und die Frage ist dann, ist das Fehlverhalten tatsächlich so groß, dass man das machen muss? Wir haben uns recht früh darüber unterhalten und mein Eindruck war, ja, das war eigentlich ein unverzeihliches Ding, das kannst du so nicht bringen, weil die ganze politische Diskussion, die jetzt losgegangen ist, natürlich am Ende auch auf den Minister zurückfällt. Also das beschädigt am Ende auch ihn als Wirtschaftsminister, so mein Eindruck. Jedenfalls tut die Union gerade alles dafür, um genau diesen Eindruck zu erwecken.
Ja, und es beschädigt ja auch die Energiewende. Ich glaube, das darf man ja halt auch nicht vergessen.
Die Energiewende, also die Klimapolitik, die Wirtschaftspolitik, all das, was jetzt einfach nicht angegangen werden kann und einen Geschmack bekommt.
Ja, weil ich finde halt, Patrick Reichen steht auch aus seiner vorherigen Funktion als Vorsitzender dieses Thinktanks Agora Energiewende ja für einen ganz bestimmten Kurs in der Art und Weise, wie man die Klimaschutzziele erreichen will. Das ist Stichwort Elektrifizierung ist da ganz wichtig. Also das heißt dann wiederum auch Stichwort Wärmewende. Also das heißt genau das Gegenteil eigentlich davon, was so Leute wie Zukunft Gas zum Beispiel wollen.
Elektromobilität statt E-Fuels beispielsweise.
Genau, so. Also das ist ein ganz klarer Kurs. Ich finde es völlig richtig, wenn man dann darüber diskutiert und fragt, ist das der richtige Kurs? Ist das kostenmäßig effizient? Ist das von den Netzen her gestaltbar? Ist das für Bürgerinnen und Bürger dann auch von den Kosten darstellbar? Ist das alltagstauglich? Das sind ja alles extrem wichtige Fragen. Und meine Befürchtung ist, dass das Kind da schon ein Stück weit in den Brunnen gefallen ist, weil das jetzt finde ich, nicht mehr an der Sache diskutiert wird, sondern jetzt nur noch pro und contra diese Personalie diskutiert wird und auch mit so einem Ideologievorwurf überzogen wird.
Aber das nennt man Politik.
Ja, das stimmt schon. Natürlich ist das Politik.
Wir argumentieren hier nicht im luftleeren Raum, sondern es geht eben auch um Interessen und natürlich darum, der Regierung kräftig gegen Schienbein zu treten.
Richtig, aber Politik ist ja jetzt nicht nur irgendwie sich zu streiten wie die Kesselflicker und sich irgendwie mit Dreck zu bewerfen, sondern das ist ja auch bestimmte Probleme zu erkennen und dann um einen richtigen, auf rationalem Wege über einen guten Lösungsweg zu ringen. Nenne mich jetzt optimistisch, aber das ist trotzdem immer noch den Grundanspruch, den ich darauf habe.
Da würde ich dir sagen, dann hat die Opposition nicht ihren Job gemacht, wenn sie jetzt plötzlich sagt, was da die Ampel vorhat, das finden wir alles super.
Also Nein, das muss sie nicht, aber ich finde, sie sollte konstruktive Vorschläge machen.
Und da, finde ich, kann man der Union schon den Vorwurf machen, dass sie gerade versucht, die Klimapolitik als Kulturkampfthema zu setzen und da wirklich in Teilen nicht konstruktiv agiert. Es gibt auch sehr konstruktive KlimapolitikerInnen in der Union, das möchte ich nicht in Abrede stellen, aber das, was von der Parteiführung da gerade kommt, finde ich sehr problematisch, ergebnisorientiert, aber ich finde auch, zur Politik gehört dann eben auch für einen Robert Habeck zu erkennen, okay, ich habe hier eine Zielscheibe auf meinem Bauch. Sie trägt das Gesicht von Patrick Reichen. Ich muss das Ding loswerden.
Also mit der Union würde ich dir auch insofern recht geben, Ann-Kathrin, weil wenn ein Herr Merz von Klimahysterie spricht, wo man sich ja schon fragt, okay, ihr habt jetzt irgendwie, wart so lange an der Regierung, habt nichts gemacht so richtig und jetzt diskreditiert ihr da mit voller Wucht und Absicht nur um des kurzweiligen politischen Erfolgs, die Ampel, das ist natürlich, schießt auch ein bisschen über das Ziel hinaus, weil ich glaube auch der Schaden, den man anrichtet am Ende, der ist deutlich größer als vielleicht den kurzfristigen Gewinn, den die Union da erzielen kann.
Und angesichts der Tatsache, dass wir hier die Fragen beschrieben haben, die geklärt werden müssen, würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir viel öfter über diese Fragen sprechen und ihre Lösung und eigentlich ein bisschen weniger über diese persönlichen Verwicklungen, viel weniger über die letzte Generation und wo sie sich jetzt wieder festgeklebt haben, sondern wirklich über die Lösung.
Silke, wie siehst du es? Wir sind ja sozusagen Teil dieser Berliner Blase mit einem Blick von außen. Wie fällt dein Fazit aus? Hast du das Gefühl, dass diese Bundesregierung, diese Ampel, diese große Aufgabe sowohl der Gasversorgung als auch dann quasi dahinterliegende Energiewende noch hinkriegt? Oder ist da der Zug schon abgefahren? Auch sozusagen in der Kommunikation natürlich mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist vielleicht
Der dahinterliegende Gedanke. Das würde ich so nicht sagen. Das ist natürlich ein so riesengroßes, und das haben wir ja schon heute mehrfach gesagt, so komplexes Thema. Die Frage ist immer, was ist jetzt überhaupt die Prämisse? Und setze ich da jetzt auf und sage, okay, ich gehe da jetzt mit der grundsätzlichen Richtung der Ampel oder meinetwegen des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums überhaupt schon mal mit? Da kann man ja auch schon mal 3 Fragezeichen dahinter setzen und dann würde alles andere sich auch so ein bisschen relativieren. Also ich glaube auch nicht, Klimahysterie ist sicherlich ein Vorwurf, der ein bisschen fehlgeht. Ich finde allerdings auch, dass Opposition, genau wie du sagst, ihre Arbeit nicht machen würde, nicht um der Opposition willen und irgendwem ans Schienbein zu gehen, sondern ich finde schon, dass da auch Kritik gekommen ist und jetzt immer noch kommt, die tatsächlich Substanz hat. Also das ist ja nicht, ob das jetzt um den Fall Greichen geht, wie gesagt, nicht nur der Trauzeuge, sondern auch sonstige familiäre Verwicklungen. Wo sitzt Agora und hat ihre Leute überall und so weiter. Also wenn man genauer hinguckt, an welchen Schaltstellen, an welchen wichtigen Schaltstellen Grüne sitzen, um das jetzt mal sehr zusammenzufassen, dann kann man sagen, das ist auch richtig so, weil das Ziel finde ich okay und dann ist es auch gut, wenn die Leute an wichtigen Schaltstellen sitzen, nicht nur an politischen, sondern auch in der Verwaltung, an Instituten, Energie und so weiter. Man kann auch sagen, naja, das ist so lange vielleicht in Ordnung, wie die Leute die wichtige Entscheidung treffen, Weichenstellung, finanzielle Entscheidung und so weiter, wenn die trotzdem auch noch offen sind für Argumente, die ihrer eigenen Ausrichtung jetzt vielleicht nicht immer hundertprozentig entsprechen. Und wenn das Gefühl da ist, und nicht nur das Gefühl, dass diese Leute, ein sehr kleiner Kreis, der sich seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten kennt, eine Szene, wenn die eben nicht, aus welchen Gründen auch immer, bereit ist, noch andere Impulse aufzunehmen und umzusetzen möglicherweise und wirklich zu gucken, was ist daran argumentativ richtig.
Das klingt wie die Übernahme der Republik durch die Grünen. Und ich muss trotzdem sagen, die haben einen schwierigen, zwei schwierige Koalitionspartner, die SPD, die eher auch so sagt, rundum Sorglospaket finden wir immer super und lieber den Leuten nicht wehtun und wir lassen uns lieber ein bisschen Zeit. Und die FDP, die dann mit Technologieoffenheit, aus welchen Gründen oder Argumenten jetzt also von einer ganz anderen Richtung kommen. Also ich will nur sagen, es ist jetzt nicht so, dass der grüne Durchmarsch da bevorsteht. Also ich glaube, da muss man auch vielleicht so ein bisschen, du sagst das vorhin, die Kirche im Dorf lassen. Das würde ich jetzt da auch so den Punkt mal setzen wollen.
Gibt es vielleicht auch noch ein paar Landtagswahlen in diesem Jahr, die dann dem Ganzen vielleicht da auch ein bisschen den Zahn ziehen.
Wichtig, um das mit einem Punkt nochmal auf deine Frage. Natürlich ist wichtig, und das ist, glaube ich, etwas, was die Leute, ob sie sich nun mit dem Wasserstoffthema genau auskennen oder mit LNG oder so weiter. Aber was schon ankommt, ist, macht eine Regierung, die vielleicht das Richtige und Gute will oder so, aber setzt sie den dritten Schritt vor den ersten oder nicht? Oder hat das eine dann auch logische, nachvollziehbare Reihenfolge, dass das alles schwierig ist und dass vieles schnell gehen muss und dass auch diese Regierung längst nicht alles in der eigenen Hand hat? Ich glaube, das wissen die Leute auch. Ne? Das macht man denen auch nicht zum Vorwurf, den Politikern.
Ja, dann machen wir an dieser Stelle einfach einen Punkt. Punkt.
Yeah. 1 Stunde, 6 Minuten, 25 Sekunden.
Da war er. Das war unser erster Politik-Podcast on Tour. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die uns unterstützt haben. Ich sage erstmal, fange hier einfach erstmal an, die Leute, die ich hier sehe. Ann-Kathrin Büsker, Silke Hasselmann, Jörg Münchenberg. Ich bin Nadine Lindner. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren. Dann setze ich die Danksagungen fort. Es kommt schon auf die Bühne hinter uns Moritz Metz, unser Politik-Podcast-Redakteur aus dem Hauptstadtstudio. Wir wollen uns ganz herzlich bedanken beim Technikteam des Deutschlandfunks, was uns hier die ganze Hardware bereitgestellt hat. Christian Fischer, Detlef Remsdorf und Andi, dessen Nachnamen ich gerade vergessen habe, aber der mir hoffentlich kurz vom Mischpult mal winkt. Selma Nayin und Katrin Feldmann, die das organisiert haben, auch zum Beispiel in der Kommunikation und im Marketing. Ja, Dank an die Uni Greifswald für diesen wirklich wunderschönen Saal, für die großartige Gastfreundschaft, die freundliche Aufnahme, die wir heute hier erfahren durften. danke auch an das Publikum. Es war fantastisch und wir freuen uns, dass wir gleich noch weiter diskutieren können mit euch. Und jetzt habe ich noch zwei organisatorische Dinge, die ich nicht vergessen darf. Das ist zum einen, wir freuen uns auf Rückmeldungen unter politikpodcast@deutschlandfunk.de oder die WhatsApp-Nummer, wo man uns Sprachnachrichten schicken kann oder auch normale Nachrichten. Das ist die 0160 9130 7007. Ich bekomme immer gesagt, man soll die Telefonnummer nur einmal sagen, weil es hat eh jeder schon im Handy. Und die nächste Tour unseres Politik-Podcasts wird uns nach Duisburg führen, dann mit dem Team Außenpolitik. Das wird sein im Juni in Duisburg. Weitere Informationen unter dlf.de/Veranstaltung. So, und jetzt nochmal herzlichen Dank an euch. Ihr wart ein großartiges Publikum. Merci.
Vorstellen, liebes Publikum, diesen schönen Würfel. Das ist ein Wurfmikrofon. Das sieht aus an die Menschen an den Empfangsgeräten wie ein Deutschlandfunk-Würfel in einfach blau. Und wir haben vor, den jetzt in das Publikum zu werfen. Vor allem, wenn sich jemand mit einer Frage meldet. Vielleicht auch mit einem Kommentar. Wenn wir so einen Podcast aufgenommen haben, danach überlegen wir immer, war er jetzt gut, war er nicht? Was haben wir noch alles vergessen zu sagen? Dafür haben wir heute euch als Korrektiv, um vielleicht nochmal einen Hinweis zu geben, worüber haben wir nicht geredet, worüber hätten wir noch reden sollen? Seht ihr irgendwas ganz anderes? Oder habt ihr einfach so Fragen, wie ein Politik-Podcast entsteht? Also, Wortmeldungen und dann wird der Würfel losgeschleudert hier.
Das Zeitlimit für Co-Referate liegt bei 1,30.
Ah, großartig.
Wie du einfach in Richtung von Bierflaschen in einem Hörsaal wirfst.
Danke.
Oben dann in dieses Schwarze kann man gut reinreden.
Okay, danke schön. Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, wie wir möglichst viel Gas bekommen. Mich würde auch noch darüber hinaus interessieren, wie wir davon wegkommen. Also wie wir möglichst viel reduzieren können, damit wir gar nicht so viel brauchen. Genau, das wäre so eine Kommentarfrage, je nachdem.
Ich habe schon Wasserstoff gesagt, Rest musst du erklären.
Ja, also ein Ziel ist ja zum Beispiel tatsächlich mit der Wärmewende, dass man ja jetzt wegkommen will und dass die Regierung sagt, wir wollen 65% ab nächstem Jahr sollen neue Heizungen mit erneuerbaren Energien funktionieren. Also das ist schon mal ein ganz großer Ansatz. Meine Heizungen laufen ja immer, haben eine Lebenszeit von 20, 30 Jahren. Insofern sind es natürlich auch Projekte, die sich ja wirklich sehr weit auch in die Zukunft ziehen. Aber man sagt zu Recht, wenn wir 2045 klimaneutral werden wollen, dann müssen wir gerade im Gebäudesektor, wo halt Gas eben eine große Rolle spielt, die Hälfte aller Haushalte heizt noch mit Gas, da müssen wir ran. Und das ist eben über dieses Energiegebäudegesetz, ist eben eine zentrale, wenn nicht sogar die zentrale Maßnahme, um auch vom Gas wegzukommen.
Ja, oder zum Beispiel kommunale Wärmeplanung hatte ich eben schon angesprochen. Also Fernwärme, Nahwärme, das heißt andere Formen von Heizungen und, naja, sagen wir es mal so. Und dann gibt's halt quasi, die eine Schule ist Elektrifizierung, die andere Schule ist dann halt auch, andere Gase zu verwenden, die klimaneutral sind. So, und über deren Sinn und Unsinn haben wir uns ja so ein bisschen ausgetauscht. Das heißt grünen Wasserstoff, aber zum Beispiel auch Biomethan, was aus Biogas entsteht, was wiederum zum Beispiel aus Reststoffen entsteht. Also Gülle, Lebensmittelabfälle, teilweise aber auch Biomasse, die irgendwo wächst. Also Mais unter anderem, andere Energiepflanzen. Da gibt es dann unterschiedliche Punkte. Und also ich persönlich glaube, wenn es jetzt um Einschätzungen geht, dass wir mit dieser All-Electric-Strategie ein Stück weit kommen, dass sie auch hohe Effizienzgewinne hat, aber dass man nicht den ganzen Weg damit gehen kann.
Und dann haben wir
auch
natürlich
wenn Patrick Reichen bestimmt böse gucken würde, wenn ich sowas
sage. Nee, das würde Patrick Reichen absolut unterstützen, weil Patrick Reichen ja nicht Mr. Electric ist. Wenn man sich die Agora Energiewende-Untersuchung anguckt, wird da auch auf andere Dinge gesetzt, ja auch auf Wasserstoff. Also insofern, wir haben natürlich noch die Industrie, wo Erdgas ein Faktor ist, wo man bedingt durch Wasserstoff ersetzen kann, bedingt aber auch eben dann Biogase braucht. Und ich habe vergessen, was ich eigentlich sagen wollte und vielleicht war es auch nicht so wichtig. Das war unter 1,30.
So, nächster. Ihr habt gesehen, es geht einfach. Wir antworten, keiner schreit. Ah ja, vielleicht genau da vorne das Mädchen in dem Blauen.
Ich lerne gerade erst fangen, tatsächlich.
Klappt super.
Dankeschön.
Also erstmal ganz, ganz vielen herzlichen Dank für diese großartige Möglichkeit hier in unserem Pommerschen Nest. Freut mich sehr. Dann haben wir heute wahnsinnig viel gehört über Kommunikationsprobleme und ich hoffe, man sieht meine, genau.
Für die Hörerinnen und Hörer da draußen, sie hat Anführungsstriche mit ihren Fingern gemacht.
Ich habe große Anführungsstriche gemacht. Und das habe ich jetzt auch diese Woche und auch schon die letzten Wochen öfter auch im Deutschlandfunk gehört. Es wird immer darüber geredet, dass scheinbar die Bundesregierung verfehlt hat, ordentlich zu kommunizieren, den BürgerInnen klarzumachen, was eigentlich ihre Ziele waren. Und ich habe tatsächlich diese Petition auch unterschrieben und ich fühle mich ein wenig übergangen, muss ich sagen. Und auch im Petitionsausschuss ist das ja ein großer Teil gewesen, was auch der Petitent gesagt hat, Demokratieverlust, also den Vertrauen in unsere Demokratie. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen und Sie sind ja auch für die AfD zuständig. Auf Rügen haben wir ein riesengroßes, überhaupt hier in Vorpommern ein großes Problem mit der AfD und dass viele Menschen kein Vertrauen mehr haben in unsere Demokratie, in unsere Bundesregierung. Und dann sehen wir, dass es einen sehr, sehr großen Zuwachs gibt, einen Zuspruch gibt für diese Petition und es wird darüber hinwegregiert. Und es werden Dinge getan, die scheinbar ja nicht gewollt sind. Wie gehen wir damit um? Also wie können wir das Vertrauen in unsere Demokratie behalten, wenn nicht sogar einfach stärken?
Ja. Ja, ich glaube, ich würde einen Teil der Antwort geben, aber ich glaube, Silke, da wäre es mir auch lieb, wenn du da auch noch vielleicht einfach ergänzt. Ich fand das ziemlich interessant, was Marvin Müller, ich glaube, der kam aus der Gemeindevertretung Binz, dann auch im Petitionsausschuss gesagt hat. Und das war ein Punkt, den ich auch wirklich mitgenommen habe, weil er gesagt hat, ein Kritikpunkt sozusagen neben irgendwie Tourismus, Umweltschutz war ja irgendwie, dass nicht ordentlich erklärt wurde den Bürgern, warum das notwendig ist, plus dass Bürgerinnen und Bürger eigentlich gar keine Möglichkeit hatten, dort irgendwie mitzubestimmen. Also das heißt, irgendwie mal gefragt wurden, wollt ihr das eigentlich oder nicht? Und ich habe mich dann kurzzeitig gefragt, ist das ein relevantes oder ist das ein sinnvolles Argument? Und ich glaube, er hat aus seiner Sicht völlig recht. Auf der anderen Seite, aus Bundessicht, ist es halt genau dieses Paradox. Also, dass man auf der einen Seite in Deutschland immer sagt, boah, es geht irgendwie nichts voran und irgendwie hier wird ewig diskutiert, bis man mal irgendwie was macht und das dauert dann Jahre. So, und jetzt passiert genau das Gegenteil. Und ich finde, es gibt dann vielleicht ein bisschen zu sehr ins andere Extrem, dass man irgendwie sagt, so, wir machen da irgendwie Kompromisse bei den sozusagen Auslegen von Plänen, bei der Umweltverträglichkeitsprüfung, bei den Möglichkeiten, dann auch Einspruch zu erheben, verkürzte Verfahren etc. Ich glaube, man sieht hier irgendwie beispielhaft einfach genau die negativen Seiten dieses Deutschlandtempos. Und ich glaube, das Einzige, was jetzt sozusagen, also was ich mir jetzt wünsche, ist, dass Robert Habeck oder auch vielleicht Michael Kellner, der andere Staatssekretär, der nicht Patrick Reichen ist, nochmal nach Rügen fährt und halt irgendwie sagt, so, es gibt jetzt eine Idee aus dem Wirtschaftsministerium, die besagt, weniger Kapazitäten, Ausbau sozusagen des Hafens, also einer festen Landstruktur, weniger auf dem See, der versucht dann halt auch das als Antwort auf die Kritik darzustellen, wenn der Kritik so diese Veränderung zumindest darzustellen, dass dieses Terminal kommt, also dass es kein sozusagen völliger Abschied von den Plänen ist, ich glaube, damit wird man am Ende irgendwie letztendlich leben müssen. Aber ich glaube, das ist ein, wie soll ich sagen, beispielhaft für das, was, glaube ich, an vielen anderen Stellen in Deutschland auch noch passieren wird, nämlich dieses Wait, jetzt kommt irgendwie eine Autobahntrasse, jetzt kommt vielleicht auch eine Schieneninfrastruktur. Ja, die mag wichtig sein, aber irgendwie sie kommt direkt vor meine Nase. Das ist, glaube ich, das, was uns mit diesem auch Genehmigungsbeschleunigungsgesetz, also mit diesem sogenannten Autobahngesetz, auch noch passieren wird. Und wie man das gestalten kann, ich glaube nur so, dass man hinfährt und zumindest den Versuch macht, es zu erläutern und auch für Fragen dann offen ist. Gegen natürlich die harte Rhetorik. Also ich habe von der AfD jetzt, von der Landtagsfraktion vor allem dieses Tourismusargument gelesen. Das ist auch schon ein paar Tage her. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass sie jetzt auf die neuen Pläne regiert haben. Aber natürlich ist es ein gefundenes Fressen, diese Unzufriedenheit abzugreifen. Also da auch darauf muss man, glaube ich, vorbereitet sein und auch auf diese, würde ich sagen, teilweise etwas überschießenden Argumente, diese überschießende der Rhetorik der AfD, da halt auch was abzuschichten.
Ja, kann ich gar nicht sehr viel mehr dazu sagen. Wenn Sie sagen, Sie haben die Petition auch unterschrieben, dann gehören Sie zu den über, ja, ich glaube, das waren 55.000, die 95.000 direkt, händisch unterschrieben haben und dann nochmal so 30.000, 35.000, die das online gemacht haben. Also da kam richtig was dazu und mindestens 50.000 müssen es ja sein, damit sich der Petitionsausschuss des Bundestages eines Themas annimmt und man selbst dort auch vorstellig werden kann und gehört wird. Das ist ja passiert. Und was ich mitbekommen habe, ist, dass die Petenten schon auch hoffen, dass sie genügend Bundestagsabgeordnete davon überzeugen können, eben dieser Novelle nicht zuzustimmen, um Ukraine rauszulassen aus diesem LNG-Beschleunigungsgesetz. Das war eben noch der Stand vor der gestrigen Kabinettsbefassung. Ich weiß nicht, mögen Sie vielleicht kurz sagen, ob Ihnen der Kompromiss, der jetzt im Raum steht, mit der etwas abgespeckten Variante, so wie es im Moment aussieht, könnten Sie damit leben zum Beispiel? Würde mich mal interessieren.
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich damit leben könnte.
Naja, gut, dann wird die Diskussion natürlich weitergehen und der Bürgermeister von Binz hatte ja auch schon angekündigt, dann im Zweifel den Klageweg zu gehen. Also das ist auch noch immer alles möglich, aber vor allem wird Mukran also mal in dieses Beschleunigungsgesetz aufgenommen als Standort, dann kann es ja überhaupt auch erst in ein Verfahren gehen. Und dann sind die hiesigen zuständigen Landesbehörden dafür zuständig, zu gucken, ob das ganze Projekt genehmigungsfähig ist. Also da passiert schon auch noch ein bisschen was. Ne? Das Ding steht dann nicht übermorgen gleich da in Mukran. Aber ja, dass das ein Problem ist, dieses sich über Gang führen, das ist wohl wahr. Und darüber haben wir auch berichtet schon.
Und wir wissen ja eigentlich, wie man sowas umgehen kann, wie man für BürgerInnenbeteiligung sorgen kann, indem man Transparenz herstellt und indem Menschen merken, dass sie selbst etwas davon haben im Bereich der Energiewende, die Durchsetzung von Projekten. Da gibt es ja Vorreiterprojekte, wo man die Leute frühzeitig mitgenommen hat und ihnen eben versichert hat, beziehungsweise sie merken, dass sie was davon haben. Solarparks, wo BürgerInnen einen konkreten finanziellen Vorteil durch haben, sind super schnell durchgesetzt. Also wir haben ja inzwischen Instrumente, die uns die Mitnahme von Menschen ermöglichen. Ich finde, da hat das Ministerium, beziehungsweise da hat die Bundesregierung an dieser Stelle schlichtweg verkackt. Die haben das intransparent gemacht. Ich habe eben die Veröffentlichung von März angesprochen, da war Rügen nicht genannt. Das fiel da nicht. Lubmin stand drin. Aber in der März-Veröffentlichung war keine Rede von Rügen. Und insofern kam es, glaube ich, für viele dann doch wie Kai aus der Kiste, wie die Planung aussah. Und das ist natürlich suboptimal.
Ich würde gerne trotzdem noch einen Punkt machen.
Darf ganz kurz noch zu dem, was die davon haben, nur ganz kurz. Also da sagt das Land Mecklenburg-Vorpommern in Gestalt der Landesregierung auch schon ganz lange. Also wenn überhaupt, dann Mukran. Man könnte auch darüber nachdenken, dieses Terminal irgendwie so an den Rand der 12-Meilen-Zone, also weiter draußen auf See, dann sieht man es nicht so von der Küste, wenn das Hauptproblem ist. Jetzt soll es also Mukran sein. Okay, man wartet darauf, dass die Unterlagen kommen, dass man sich wirklich ein genaues Bild darüber macht, was die da vorhaben. Und C, das Land bzw. Rügen soll etwas davon haben. Das ist etwas, was der hiesige Wirtschaftsminister dem Bund auch immer wieder vorträgt, auch zuletzt, als Habeck hier war am vergangenen Freitag. Und ich bin mal sehr gespannt. Er selber sagt nicht so richtig, was er sich vorstellt. Was könnte das Gegengeschäft sein? Aber ein ganz wichtiges Thema, und ich glaube, das könnte erfolgreich sein, ist aber schwer umzusetzen, ist, wenn man endlich mal durchbekommen würde, dass die Menschen hier und die Unternehmen hier in Mecklenburg-Vorpommern nicht die höchsten Strompreise zu entrichten haben im Bundesvergleich, obwohl sie doch auch sehr viel in erneuerbare Stromerzeugung und Energieerzeugung setzen. Ein Dauerbrenner, dass die Leute nicht verstehen, warum hier, ne, die Strompreise im Vergleich zum Süden wirklich deutlich höher sind.
Hohe Netzentgelte wegen Erneuerbaren.
Es sind die hohen Netzentgelte, genau, wichtiger Bestandteil des Strompreises. Auch das wieder alles kompliziert, ehe man das so erstmal selbst versteht und dann auch anderen Leuten erklärt. Macht aber nichts. Es ist so, wie es ist.
Es ist ein Nachteil durch die Energiewende für die Menschen.
Und vor allem fördert die Akzeptanz von Energiewende und so ja nun gleich gar nicht. Und das, glaube ich, ist bestimmt ein Punkt, den der Minister hier jetzt nicht so öffentlich kommuniziert, aber hinter verschlossenen Türen, dem Habeck schon immer wieder mit auf den Weg gibt, guckt doch mal, ob es da irgendwie staatlich Eingriffsmöglichkeiten gibt, um an diesen Strompreisen was zu machen.
Also nur wirklich eine kleine Anmerkung. Ich finde es trotzdem interessant, dass Sie sagen, Vertrauen in die Demokratie wird da irgendwie aufs Spiel gesetzt. Also das war ja, was der Müller in dem Petitionsausschuss auch gesagt hat. Ich muss gestehen, ich habe den O-Ton auch genommen, weil er halt wirklich sehr prägnant war für mein Stück. Aber ich finde, das ist echt schon ein ganz schön harter Vorwurf. Also ich finde den schon sehr groß. Und also ja, ich will jetzt wirklich da jetzt nicht so besserwisserisch mit dem Blick von außen irgendwie sagen, so, hey Leute, regt euch da mal nicht so auf. Also wie gesagt, diese ganzen Kommunikationsfehler und Pannen, die gemacht worden sind, unbestritten. Also das ist auch nicht schön zu reden. Aber ich finde, daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, da wird das Vertrauen in die Demokratie sozusagen, wird der Grund im Boden entzogen. Also wir brauchen es jetzt auch nicht zu vertiefen, weil das führt uns jetzt auch irgendwie ins Bodenlose, weil das ein unendliches Thema ist. Aber also mich erinnert es eben trotzdem auch ein bisschen daran, jeder hat so seinen, also Leute, die eben Menschen, die betroffen sind von solchen Projekten und dann sich auch wehren, auch mit guten Gründen, mit guten Argumenten und Gründen. Und dann werden aber wirklich wird so das ganz große Kaliber dann rausgeholt. Also ich tue mich da echt ein bisschen schwer, weil ich trotzdem, also ich kriege den Habeck durch meine Arbeit auch viel mit und ich finde, der bemüht sich schon, der geht dahin, wo es weh tut, der macht Fehler, das ist viel auch, und ich will den bestimmt das irgendwie nicht die ganze Zeit verteidigen, aber ich glaube halt, so ein Minister tut dem Land irgendwie ein Stück weit halt auch gut. Und wie gesagt, also ich tue mich so ein bisschen schwer damit, wenn man gleich sagt, da wird der Demokratie der Boden entzogen. Ja, Punkt.
Ja, von meiner Seite vielen Dank für die Diskussion. Interessant finde ich einen Widerspruch so ein bisschen vor dem Aspekt oder vor diesem Begriff Deutschlandgeschwindigkeit, Deutschlandtempo, so hat das, glaube ich, der Bundeskanzler benannt, vor dem Hintergrund, dass wir im Prinzip bei dem Ausbau des Gasnetzes für das LNG wahnsinnige Beschleunigung drin haben. Wir haben ein Gesetz, das heißt LNG-Beschleunigungsgesetz. Wir haben da verkürzte Beteiligungsfristen, verkürzte Auslegungszeiten. Auf der anderen Seite haben wir aber ein wahnsinniges, und das ist vielleicht das andere Deutschlandtempo, könnte man jetzt meinen, mit wahnsinnig langen Fristen. Ich komme so aus der räumlichen Planung. In meiner Berufspraxis habe ich viel mit Bauleitplanung zu tun. Und wenn ich mir überlege, wir haben hier in Greifswald eines der größten Solarthermiefelder vor kurzem in Betrieb genommen, die Stadtwerke, die hiesigen Stadtwerke. Das ganze Planen, der Planungsprozess hat knapp 2 Jahre gedauert. Das ist für heutige Verhältnisse noch eine okaye Zeit. Wenn ich mir aber überlege, bei anderen Projekten, auch im Bereich des Wohnungsbaus, da wo wir ganz viele Potenziale eigentlich noch haben, da scheitern wir im Prinzip an den Planungsrahmenbedingungen sozusagen. Ich mache es mal konkret, wenn uns forstrechtliche Belange innerhalb der Stadt sozusagen bescheren, dass Planverfahren 2, 3, 4 Jahre länger dauern als üblich, artenschutzrechtliche Belange, und das passt sozusagen angesichts dieser Debatte, dieser Herausforderung, wo wir heute stehen, zur Sicherstellung der Energieversorgung Deutschlands mit erneuerbaren Energien, das spielt da komplett entgegen, beziehungsweise das blieb auch heute vielleicht so ein bisschen unterbelichtet, ist die kommunale Ebene ist angesprochen worden mit der kommunalen Wärmeplanung. Wenn man ehrlich ist, ist dieser Belang eigentlich schon seit vielen Jahren im Baugesetzbuch drin. Der Klimaschutzaspekt ist drin. Also die Kommunen hatten das Handwerkszeug und haben es auch aktuell. Da muss niemand noch irgendwie ein Gesetz erst beschließen. Also bei ganz enger Auslegung habe ich das Instrumentarium in meinem Werkzeugkasten und kann es ausspielen. Nur was wir brauchen ist doch, dass wir parallel auch dieses Deutschlandtempo, dieses Gewollte sozusagen bis auf die kommunale Ebene runterbrechen. Und dann erreiche ich vielleicht auch im Endeffekt genau die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern, die wir im Moment vielleicht eben hier und da aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht auch aus nachzuvollziehenden Gründen eben nicht haben, nämlich das Verständnis für solche Prozesse und eben dann auch zu sagen, okay, mir ist die Situation bewusst, vor der wir als gesamtes als Bundesrepublik Deutschland stehen.
Ja, super, aber herzlichen Dank. Ich unterbreche jetzt die Frage, meine Antwort zu ermöglichen.
Ja, Ausrufezeichen. Wir bräuchten Deutschland-Tempo noch an vielen anderen Stellen. Nur es geht halt nicht alles gesetzlich vorzugeben, sondern es braucht natürlich auch Leute, die das dann umsetzen. Und das ist in vielen Stellen in den Planungsbehörden ein enormes Problem, dass das Personal schlichtweg nicht da ist. Hier versuchen Bund und Länder ja gemeinsam auch Lösungen zu finden, dass man beispielsweise Taskforce-mäßig Personal an Stellen einsetzen kann, damit nicht jede Planungsbehörde selbst Leute einstellen muss. Wir wissen alle um den Fachkräftemangel, wo sollen die Leute herkommen? Kann man also eventuell wie die Ghostbusters-mäßig ein Deutschland-Tempo-Busters-Team rumschicken, was an Stellen hilft bei der Planung? Vielleicht. Aber auch da haben wir natürlich ein Problem, dass die Länder sich ganz oft nicht in die Karten gucken lassen wollen vom Bund. Föderalismus ist toll in vielen Hinsichten, aber auch nicht ganz so hilfreich. Und da sind total viele Stellschrauben, die wir drehen müssten, um einen wirklich modernen, schlagkräftigen Staat zu entwickeln. Ja, Ausrufezeichen.
Und dann hat man noch nichts digitalisiert, um das jetzt einmal ganz...
Das faxen wir.
Ja. Okay. Wo ist der Würfel?
Den habe ich mir mal geschnappt.
Hennes, hi.
Vielen Dank erstmal für die Diskussion. Das fand ich sehr spannend. Zwei Punkte möchte ich gerne. Einen Punkt und eine Frage habe ich noch. Der eine Punkt ist diese Nicht-Hier-Nicht-Wir-Debatte. Ich glaube, das ist kein solides Argument in der Debatte. Also wer mal über Rügen fährt, da sieht man auch PV-Anlagen und auch Windkraftanlagen und so weiter. Im Übrigen auch die Offshore-Anlagen. Auch da gab es am Rande Proteste. Aber was wir jetzt bei dem LNG-Terminal erleben, das ist ja eigentlich eine ganz neue Qualität. Also die Unterschriftensammlung wird ja jetzt schon vielfach erwähnt. Insofern sollte man das auch ernst nehmen und da nicht diese Nicht-Hier-Nicht-Wir-Argumente sozusagen da beiseite nehmen. Andere Frage, die ich auch gerne nochmal ins Podium geben möchte, ist, wir reden ja jetzt bei der Energieversorgung auch oft von Transformationsprozessen. Ich glaube, dass die Bevölkerung, gerade in Ostdeutschland, auch auf Rügen natürlich, da einfach auch mit der Wende, mit der Treuhand negative Erfahrungen gemacht hat, was diesen Begriff allein schon anbelangt, Transformation. Ich glaube, da steckt auch einfach sehr viel berechtigte Skepsis hinter, wenn hier große Entwicklungen irgendwie nach Rügen kommen. Das sollte man auch behalten, beziehungsweise interessieren mich da auch gerne Ihre Meinung zu. Danke.
Wieso guckt ihr jetzt alle mich an?
Eigentlich habe ich Silke angeschaut. Ja,
okay. Also das, was Sie sagen, höre ich auch häufiger. Und das kann ich persönlich, jetzt spreche ich mal persönlich, komme auch, also bin hier geboren in MV, in Pasewalk aufgewachsen. Also ich bin schon auch ein Landeskind, dann ein bisschen weiter rumgekommen, aber jetzt wieder zurück im Land. Und will nur sagen, dass das höre ich entweder in diesen Worten, die Sie gerade gewählt haben, oder jedenfalls sinngemäß schon recht häufig. Da brauchte es nicht unbedingt die Energiewende und die Probleme, die damit verbunden sind, sondern das geht auch schon an anderen Stellen, dass man ja schon häufiger hört, dass gerade Leute, die DDR noch erlebt haben und dann diesen unglaublichen Umbruch, dass viele davon müde sind oder dass sich viele heutzutage wieder eher erinnert fühlen in einigen Bereichen an die auslaufende DDR und an auch vielleicht an bestimmte Lähmungen und so weiter. Und auch an das, was dann kommen kann, wenn ein enormer Umbruch scheinbar oder tatsächlich von oben verordnet, ja, damit es schnell gehen soll, weil es schnell gehen muss und so weiter, über sie kommt und so. Das finde ich schon. Was nicht immer heißt, dass die Leute dann, die dann Ängste entwickeln oder Unruhe haben und Unsicherheiten spüren, dass die nicht irgendwie auch intellektuell verstehen, was dahinter steckt oder warum das möglicherweise nötig ist. Das muss sich nicht immer ausschließen.
Ich frage mich allerdings trotzdem, ob das in Ostdeutschland so strukturell fundamental anders ist als in den anderen Bundesländern. Also wir haben diese Diskussion über Windräder, über die Südlink, diese Trasse, die dann ja jetzt mit Milliarden teurer in der Erde verbuddelt wird, diese Stromleitung. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich... der Osten da anders tickt, sozusagen, als die anderen Bundesländer.
sagen wir es mal so, also Bayern hat ja diese Not in my backyard-Attitüde, aber irgendwie volle Möhre und das fällt ihnen jetzt genauso volle Möhre auf die Füße. Eben. So muss man irgendwie sagen, die Quittung ist da. Aber ich würde sagen, es gibt strukturell durchaus Unterschiede. Der eine Unterschied ist, es gab nicht diesen Systembruch in Bayern, den man hier in den ostdeutschen Bundesländern erlebt hat, mit sozusagen auch tiefgreifenden biografischen Veränderungen, die nicht freiwillig waren, die das ganze Leben durcheinander gewürfelt haben und die sehr unterschiedlich bewältigt wurden. Für manche ist das auch eine extrem positive Erfahrung. Andere sagen, so, damit kann ich nicht. Es gibt ein anderes, auch wirtschaftliches Fundament, wenn man in Bayern unterwegs ist. Da ist irgendwie, da ist das Haus in der Erbmasse, da sind irgendwie zwei Autos, da sind Grundstücke, jetzt auch nicht für jeden, der da wohnt.
Ja, wenn du in München wohnst, dann ist das, hinkt das Beispiel.
Weißt ja, du? Aber es gibt, wenn man sich alleine anschaut, welche Summen vererbt werden zwischen den Generationen. Ich kann dir jetzt die Statistik nicht auf Cent und Pfennig sagen, aber gibt es fundamentale Unterschiede zwischen dem, was in Westdeutschland vererbt wird, zwischen dem, was in Ostdeutschland vererbt wird. Allein das, was an Kapital da ist. Es gibt in Ostdeutschland, ich meine, man muss sich nur die Umfragewerte für die AfD anschauen, auch deutliche politische Kräfte, die den ganzen Punkt von Energiewende, Klimawandel ohnehin für völligen Quatsch halten und auch entsprechend hart dagegen schießen, teilweise verfangen. Und was ich ganz interessant finde, es gibt Unterschiede und das ist auch eine innerostdeutsche Diskussion meiner Ansicht nach, wie man mit diesen Transformationserfahrungen umgeht. Da gibt es zum einen sozusagen den Strang, der sagt, der das positiv sozusagen versucht zu verstehen, wir haben das schon einmal bewältigt, wir werden das jetzt auch wieder tun. Und dann gibt es den anderen Strang, der sagt, boah, es gibt eine Erschöpfung, es gibt den Willen nach Ruhe, auch das bewahren, auch was man sich wirtschaftlich aufgebaut hat in unsicheren Zeiten. Und da habe ich das Gefühl, das schwankt immer mal so ein bisschen hin und her. Und dann gibt es aber noch einen Punkt, den ich auch wichtig finde und der in der Debatte, finde ich, viel zu kurz kommt, nämlich es wird gerne so getan, als hätte ein Nichthandeln keine Folgen. Also es könnte es einfach so weiterlaufen wie bisher. Und das ist natürlich halt auch ein Trugschluss. Also Gas und Öl werden teurer werden als fossile Energieträger. Man kann leider nicht ganz aufrechnen, wie diese Entwicklung auch des Emissionshandels auf nationaler, auf europäischer Ebene sein wird. Aber dass es teurer wird, das ist unbestritten. So. Und da, finde ich, muss auch ein bisschen deutlicher erklärt werden, wie die Lösungswege dazu aussehen und wie sie auch sowohl alltagstauglich als auch finanziell beschreitbar sind.
Und wir machen all das ja nicht, weil wir Bock drauf haben, sondern weil es eine Klimakrise gibt,
ja, oder weil unser Leben
ist so echt nicht viel schöner macht.
Ja, die Folge heißt jetzt ja Deutschlands Energie oder Deutschlands Gasversorgung der Zukunft. Was mich nochmal interessieren würde, wäre tatsächlich Europas Gasversorgung der Zukunft. Ist ein Stück weit eine vielleicht Weiterung Debatte, aber zum Beispiel Nord Stream war jetzt ja auch ein Stück weit europäisch angelegtes Projekt mit einer europäischen Tragweite. Und mich würde mal interessieren, wie sich jetzt auch europäische Nachbarländer aufstellen. Dahingehend sind wir mit dem Thema LNG jetzt im Jahr 2022, 2023 europäische Spätzünder aus der Not geboren heraus oder sind da andere Länder in der gleichen Situation, wie wir jetzt sind?
Also wir sind auf jeden Fall Spätzünder, auf jeden Fall. Und natürlich hat Deutschland jahrzehntelang von dem billigen russischen Gas profitiert. Die Industrie hat es gerne in Kauf genommen. Was dann sonst passiert ist, auch mit der Krim, das ist ja auch einfach der blanke Wahnsinn, dass trotz der Krim-Besetzung das ja null politische Folgen gehabt hat, sondern dass man erstmal beide Augen zugemacht hat und gesagt, das wird schon irgendwie weitergehen. Aber europäisch gibt es da keine klare Linie. Also Frankreich setzt zum Beispiel eben vollkommen auf Atomstrom, will es sogar ausbauen. Also insofern wird man da auch seine Strategie nicht ändern. Also insofern wäre meine Prognose, es bleibt ein europäischer Flickenteppich. Natürlich gibt es europäische Vorgaben auch von Brüssel aus. Klimaschutzvorgaben, Klimaschutzziele. Aber der Weg dorthin ist eben sehr unterschiedlich. Also da machen auch viele Länder das unterschiedlich einfach und gucken jetzt nicht, was die Deutschen machen oder gucken, auf was die Deutschen machen, denken sich, die haben ja wohl einen Knall, schalten ihre Atomkraftwerke ab.
Und dadurch, dass jedes Land sein eigenes Süppchen kocht, haben wir uns in der Energiekrise, in der Gaskrise das Leben ja auch schwer gemacht, weil europäische Staaten am Markt Konkurrenten waren. Es gab aus Brüssel ja die Idee, den Gaseinkauf zu zentralisieren, gemeinsam zu gestalten. Das hätte natürlich für den Markt entsprechende Auswirkungen gehabt. So gab es viele Akteure, die eingekauft haben. Deutschland hat zu jedem Preis gekauft zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das hat die Preise getrieben. Ab dem Zeitpunkt, ab Deutschland nicht mehr jeden Preis gezahlt hat, sind die Preise runtergegangen. Überraschung, so funktioniert der Markt. Wenn man sich zusammentun würde und auch die LNG-Kapazitäten, die da sind, gemeinsam koordinieren würde, würden wir viel besser dastehen. Aber hey, nationale Interessen über allem, immer noch, auch in Europa.
Dann gehen wir mal in die vorletzte Frage rein und das ist dann der Herr da hinten mit der Maske.
Genau, also wer jetzt nicht mehr drankommt, wir sind im Anschluss noch da. Also ich will auf jeden Fall noch ein Bier trinken.
Das eins? Heißt,
ja, man kann dann auch noch mit uns definitiv diskutieren, was jetzt nicht beantwortet wurde.
Ja, also ich hätte noch mal eine Frage zum Thema Wasserstoff. Frau Lindner, Sie hatten bezüglich unserer aktuellen Situation so ein Henne-Ei-Problem konstatiert. Und dieser Einschätzung würde ich, denke ich, erstmal zustimmen. Und Sie sprachen auch von mangelndem politischen Steuerungswillen. Und vielleicht auch den richtigen Rahmenbedingungen, die fehlen. Und mich würde jetzt diesbezüglich Ihre Meinung einfach interessieren, ganz konkret. Was müsste denn aus dem Wirtschaftsministerium kommen? Also was wäre denn der richtige politische Steuerungswille hier? Ist es irgendwie sowas wie eine drastische Maßnahme, sowas wie das Verbrennerverbot, was wir jetzt an anderer Stelle gesehen haben? Wie sieht das konkret aus?
Also ich würde spontan jetzt sagen, eine Netzplanung. Also das heißt, eine strukturierte, auch großflächigere Planung eines Wasserstoffnetzes, was auch mehr sozusagen Kunden versorgt, dann ein Aufwuchs. Ich glaube, mit diesem Verbrenner aus, man hat ja gesehen, dass das dann halt auch torpediert wird. Und das ist ja total interessant. Ich finde, da kann man auch einiges vergleichen. Also auch da gab es ja Elektrifizierungsbemühungen, auch über das Ordnungsrecht. Also das heißt dann Verbot von Neuzulassungen, was ja dann halt auch durchkreuzt wurde durch Deutschland, sodass jetzt halt auch E-Fuels-Only-Fahrzeuge nach 2035 neu zugelassen werden dürfen, was dann ja halt auch eine Verlängerung von potenziell fossilen Infrastrukturen ermöglicht. Also ich finde, man hat da eine große Parallelität. Ansonsten, also das, was die Industrie sagt, ist, dass man grüne Leitmärkte schafft. Also das heißt, dass man erstmal festschreibt, wovon reden wir eigentlich, wenn wir sagen grüner Wasserstoff, da läuft noch eine EU-Zertifizierung dahinter. Ich glaube, man muss bestimmte Standards setzen und man muss auch Standards setzen dafür, wie wir eigentlich ethisch und auch ökologisch vertretbar Wasserstoff importieren wollen. Also ich glaube, es geht um rechtliche Rahmensetzungen, die dahinter liegen, die aber nicht nur Deutschland betreffen.
Genau, dann ist beispielsweise eine Frage, muss der konkrete Wasserstoff, der benutzt wird, tatsächlich grün produziert sein oder machen wir das ähnlich wie beim grünen Strom, wo es Zertifikate gibt, die man kaufen kann, um zu beweisen, es wurde grüner Strom produziert. Das ist aber jetzt vielleicht nicht dieser Strom, sondern dieser Strom, den wir hier gerade benutzen, kommt aus einem Kohlekraftwerk. Das könnte man natürlich mit den zahlreichen Wasserstofffarben, von denen wir ja den Bereich nur angeschnitten haben, theoretisch auch machen, dass es Zertifizierung gibt. Irgendwo auf dieser Welt wurde grüner Wasserstoff produziert. Der Wasserstoff, der hier jetzt aber gerade benutzt wird, das ist vielleicht blauer oder grauer.
Wenn dann keine weiteren Fragen kommen, ich glaube, es meldet sich niemand, schließen wir das Ganze ab vielleicht mit einer Frage von uns, dem Team des Politik-Podcasts. Ich sehe gerade, dass die Uhr genau die 100 Minuten kratzt, hier die Sendeuhr. Ich glaube, das ist eine eher lange Folge und mich würde jetzt interessieren, sowohl von der Hörerschaft, die uns digital zuhört, per Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de, was ist die optimale Länge für einen Politik-Podcast, und vielleicht aber auch nochmal von euch Ihnen hier im Publikum, vielleicht mal so die Hand heben für eine halbe Stunde. Da geht fast gar keine Hand hoch, nur zwei Hände gehen hoch. Eine Stunde, da gehen fast alle Hände hoch. Und unbedingt länger, ist das vielleicht noch, gibt es da jemand, da gehen dann wieder wenig Hände hoch. In diesem Sinne, die Stunde haben wir jetzt locker gerissen. Vielen Dank. Und den nächsten Politik-Podcast gibt es live aus Duisburg am 6. Juni. Noch gibt es Tickets auf dlf.de Veranstaltung. Vielen Dank.